Internet ist nicht tot.
Satan, Satan. Ach nee, falscher Text. Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modern-urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de gesandt werden, vrindtheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantworten wird. Hier ist die Vrindtheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Tach.
Ich würde es rausschneiden. Ich finde es eine Zumutung. Also wenn das schon mir so wehtut, wie muss es dann den anderen erst wehtun?
Stimmt auch, ne? An dieser Stelle.
Das ist respektlos, ja.
Okay, dann schneide ich das raus. Pass auf, dann machen wir es mal so. So, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht wie viel, vermutlich ungefähr eine Viertelstunde Material aus diesem Podcast rausgeschnitten, weil Alexandra das für eine Zumutung gehalten hat. Und da ich ja grundsätzlich auf Frauen höre, wenn die was sagen, außer sie sind bescheuert. Und wer bescheuert ist, bestimme hier ich noch immer. Da ich ja grundsätzlich auf Frauen höre, was die sagen, habe ich an diesem Punkt auch auf Alexandra gehört. Herzlich willkommen zur Sendung. Wir fangen direkt mit den Fragen an. Und die Live-Hörerschaft, die hat halt das Bonusmaterial jetzt gehabt. Wo ich übrigens den Schnitt setze, überlege ich mir hinterher. Einfach so mittendrin, mitten im Satz irgendwo. Der Paul wüsste gerne, wie handhabt ihr das eigentlich? Gebt ihr Obdachlosen, Punkern und U-Bahn-Musikern Geld? Bei Obdachlosen denke ich oft, dass meine, Anführungszeichen, Hilfe... Nee, ist nämlich gar keine Hilfe. Die haben davon überhaupt nichts, wenn du denen Geld gibst. Dass meine Hilfe nicht wirklich ankommt und eher das Aufsuchen von Einrichtungen verhindert. Punkern gebe ich gerne was, weil ich mir in den meisten Fällen sicher sein kann, dass mein Geld sinnvoll in ein Bier investiert wird. Schön. Jetzt sag du doch auch mal was, ich rede hier schon seit einer halben Stunde.
Du, also, was ich davon halte, ich finde, es kommt ganz auf den einzelnen Menschen an. Punker sind mir generell sehr sympathisch und wenn sie mich auf eine sympathische Art anlabern, dann gebe ich denen auch was. Und genauso ist das bei diesen Menschen, die wir im Volksmund als Penner bezeichnen.
Penner.
Wenn sie mir nett kommen, kriegen sie auch was. Oder wenn sie irgendwas Sympathisches an sich haben oder irgendeine Grundehrlichkeit in den Augen oder so. Mhm. Womit ich ein riesiges Problem habe, und das wird jetzt natürlich auch immer schlimmer, das sind jetzt diese, Achtung, ich sage das Wort, Zigeuner.
Dingsbumsismus, das ist ein schlimmer Dingsbumsismus, den du da gemacht hast. Dafür kommst du in die
Aber jeder weiß, was ich meine.
Ja, natürlich.
Ich meine keine Rumänen, ich meine keine Bulgaren, ich meine jene Rumänen und Bulgaren, die...
Ich bezeichne die mal als Hütchenspieler.
Ja, das passt. Na, auf jeden Fall die von irgendwelcher Mafia in Fußgängerzonen, also von der Mafia angeheuert in Fußgängerzonen betteln. So, dann gehe ich durch das schöne bayerische Augsburg und rechts von mir fängt so ein Klagevibe an zu singen und zu zittern und natürlich ist sie auf ihren Knien und weiter hinten sitzt ein Krüppel, der macht halt dieselbe Tour und ich weiß
es
einfach
gibt bei
nicht,
bei uns an der Autobahnabfahrt gibt es einen, der hat auch immer eine Krücke. Und der geht so auffällig am Stock und hält seine Hand auf, dass ich jedes Mal fast lachen muss, wenn ich dran vorbeifahre.
Ja.
Also es ist, ja.
Weißt du, das Schlimme ist, du weißt, dass die Battle-Mafia dahinter steckt, dass man den Leuten unbedingt helfen sollte, aber dass dein Geld denen nicht hilft. Und wie sollst du denen helfen? Und wir sind ja auch irgendwie darauf programmiert, diesen Menschen keine Aufmerksamkeit zu schenken, wenn die da knien.
Das ist richtig, ja. Wobei das mache ich aber. Also das mache ich trotzdem. Ich gucke die an, weil das wenigstens das haben sie verdient, wahrgenommen zu werden.
Ja.
Weil ich, weißt du, auch wenn ich einen Teufel tun werde, denen irgendwas zu geben, ich gucke sie an. Das finde ich auch wichtig.
Weil da hast du recht.
Ich glaube, diese, so, weißt du, ja, das sind, ne, im gesamten Kontext sind das Arschlöcher, ne, denen ich nicht auch noch mein Geld hinterherwerfe. Ne. Aber wahrscheinlich kann genau die arme Sau, die da sitzt, gerade am wenigsten aus der Nummer raus. Und
genau.
Dann kann ich sie wenigstens angucken und sagen, okay, ich sehe,
ich
dass du da bist, ich nehme dich wahr,
Mensch.
Du existierst.
Ja. Ja.
Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also ich gebe sehr selten Leuten was. Musikanten erst sowieso nicht, weil das sind Trolle, wenn man die füttert, kommen die wieder. Und die sind immer scheiße und ich will dieses Volk nicht in meinem öffentlichen Personennahverkehr mehr haben. Die gehen mir so auf den Sack mit ihren Scheißliedern, die sie immer wieder spielen, und dann diese Scheißtouristen oder diese immer alles richtig machen Krampfleute, die denen dann immer Geld zustecken und denken, ah, das ist ja toll, dass der hier Musik macht. Nee, ist es halt nicht. Ist halt nicht toll, nach 8 Stunden oder noch länger Arbeit, wenn du eigentlich nur in Ruhe nach Hause fahren willst, dann auch noch von so einem belästigt zu werden.
Halt, ja, genau. Boah. Also, aber das ist ja auch so was Gesellschaftliches. Also, Betteln ist in unserer Gesellschaft, oder Betteln, egal wie man es macht, ob man es mit dem Akkordeon macht oder mit der ausgestreckten Hand, das ist hier etwas, das als offensive erlebt wird, ja, so als Störung der Ordnung. Und wir haben halt eher das Bedürfnis, diesen Bettler zu bestrafen, als ihm etwas Gutes zu tun. Weil er unser psychisches Gleichgewicht stört. Ja. Also da sitzt halt so ich weiß nicht, Anachronismus oder einfach etwas, was nicht reinpasst, so ein Fremdkörper, der uns husten lässt. Und ich finde, dass wenigstens diese Mafia-Bosse, die hinter den Bettlern stehen, sich mal überlegen sollten, ob ihre Methoden nicht ein Update gebrauchen könnten.
Nö, das läuft immer noch gut genug. Also das läuft wirklich immer noch gut genug. Also gerade so die ganzen Akkordeon-spielenden Hütchenspieler, also Hütchenspieler auf dem Heimweg, schnorren doch dann nochmal die U-Bahn leer. Diese ganzen Akkordeonspielenden Leute und sowas, also alles, was da so an Musikanten in der U-Bahn unterwegs ist, die, glaube ich, verdienen sich dumm und dusselig. Also weil die Touristen geben denen ständig Geld. Also es ist,
ja, die Touristen, okay, Musikanten, aber was ist denn jetzt mit diesen Klageweibern, die in der Fußgängerzone stehen und knien und mit ihren Babys und Krüppelgliedern da rumsitzen? Was ist mit denen?
Ich glaube, es gibt immer noch genug, die da auch was reinwerfen, sei es, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, sei es, weil es vielleicht auch kulturell für sie ein Gebot ist, was zu geben, wenn irgendwo ein Bettler sitzt. Ich glaube, die Juden, die haben das, ne? Die geben grundsätzlich was, wenn irgendwo einer bettelt. Meine ich jedenfalls. Ein jüdischer Freund hat mir das mal erzählt, weil ich auch sagte, Alter, warum gibst du dem was? Der sagt, das ist ja Mitzwa. Oder wie das bei denen heißt. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach so, genau. Ich glaube, dass da immer noch genug Geld mitverdient wird. Also ganz einfach. Und es ist halt egal. Also wenn du ein Bettel-Mafia-Boss bist, Das ist halt Menschenmaterial. Das sind ja keine Menschen. Das ist ja, egal. So, und wenn die da sitzen und sich irgendwie was an den Nieren holen oder so, ja, mein Gott, scheiß auch drauf. Rumänien ist voller Leute, die du da wahrscheinlich auch unter Vorspiegelung falscher Versprechen nach Westeuropa locken und dann auf die Straße setzen kannst.
Ja.
Und die Frage ist dann tatsächlich nochmal, das kann ich allerdings nicht beurteilen, also das ist jetzt wahrscheinlich auch eher in meinen Vorurteilen und den wenigen Berichten, die ich so mitkriege, begründet. Möglicherweise geht es denen hier immer noch besser als in ihrem Heimatland. Möglicherweise, ich weiß es
möglicherweise
nicht.
Möglicherweise, ja, aber wenn sie auf Müllkippen leben müssen.
Genau, und hier werden sie wenigstens nicht irgendwie von was weiß ich, korrupten Polizisten verdroschen, nur weil sie auf der Straße sitzen.
Ja.
Also das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das, ja, also bis zum gewissen Grad ist das vielleicht sogar noch Freiwilligkeit dabei.
Also weil ich würde diesen Menschen sehr gerne helfen. Das will ich nochmal unterstreichen. Sehr, sehr gerne. Ich würde ihnen aber helfen, aus ihrer Scheißsituation herauszukommen.
Ja, aber
und nicht, indem ich ihnen Geld gebe, damit sie es nachher dem Mafia-Boss in den Sack schmeißen.
Echt? Und so Punks und Schnorren und so, gibst du, wenn sie es nett machen, gibst du denen was?
Auf jeden. Auf jeden Fall. Also ja, das sind ja meine Leute sozusagen. Also ich identifiziere mich mit denen. Oder zumindest habe ich so eine Grundsolidarität für die.
Also wer von mir immer nichts kriegt, sind so diese Punks und Schnorren, die einfach da sitzen. Einfach nur da sitzen mit irgendwie einem Hund neben sich.
Ja.
Und da sitzen, so als Mahnmal, dass ich als Proliferant des Schweinesystems, das sie ja komplett ablehnen, doch gefälligst was zu ihrem Lebensunterhalt beizusteuern hätte. Also die kriegen von mir grundsätzlich nichts. Also da habe ich dann tatsächlich auch ist das protestantische Arbeitsethos? Ja, wahrscheinlich, ne? So, geh arbeiten, ne? So. Du bist gesund, du bist jung und gesund. Also ist so, ich denke mal, wer unter 40 ist und 2 gesunde Hände hat, ne? Wie man so schön sagt, wer unter 40 ist und nicht krank ist, oder halt alleinerziehend oder irgend sowas, ne? Also das, was ja zumindest bezogen auf unsere kapitalistische Gesellschaft ja auch sowas Ähnliches wie eine Krankheit zu sein scheint. Also wenn einer unter 40 und gesund ist, dann kann der schon selber für seinen Lebensunterhalt sorgen. Also das ist tatsächlich meine Meinung. Also da muss schon ein sehr guter Grund dafür kommen, dass ich jetzt dafür verantwortlich gemacht werde. Wenn es aber nett ist, also es gibt so einen total geilen, von dem erzähle ich häufig, einen total coolen Bettler oder Schnorrer, das kann man eigentlich gar nicht sagen, der läuft in Kreuzberg rum und hat, ich weiß nicht, 50 verschiedene Spardosen, ne? Quatscht dich an, wenn du so vorm Restaurant sitzt und isst oder ein Bier trinkst oder so, kommt er vorbei, quatscht dich an. Was ich prinzipiell überhaupt nicht mag, wenn ich da sitze und esse mit Freunden, also wenn ich in Gesellschaft bin, dass dann irgendwie einer kommt und sich aufdrängt. Mhm. Ich mag das grundsätzlich nicht. Also ich mag es auch nicht, wenn ich irgendwo an der Theke stehe, mich mit einem unterhalte und jemand, den ich nicht kenne, quatscht rein. Mhm. Passiert ja auch gerne mal. Aber der kommt halt, entschuldigt sich für die Störung, spricht auch sauber, also ist jetzt nicht so ein, ist auch sauber, in Anführungszeichen, also riecht jetzt nicht nach Ammoniak, also so wie sie halt oft riechen. Gerade die durch die U-Bahnen marodieren, stinken ja streckenweise wirklich sehr erbärmlich. Und erzählt zu jeder seiner Spardosen, das ist immer mit einer anderen unterwegs, erzählt er eine Geschichte. Meistens eine vollkommen absurde Hanebüchen-Geschichte, aber die sind so gut, dass ich dem immer Scheine da reinstopfe und sowas, weil er einfach... Obwohl ich auch denke, der Typ ist so schlau, der würde sofort irgendwo einen Job finden können, wenn er wollte.
Ja.
Wenn er sich nur genug bemühen würde. Oh Gott. Aber der ist halt super und das ist halt sein Job. Und ich habe halt das, der Typ ist halt der Geschichtenerzähler. So, und dafür finde ich, hat er auch ein Honorar verdient. Und zwar ziemlich viel. Und das ist richtig geil. Also er hat ein Ding, das Ding, da hat er drauf, ist so eine Holzkiste, da steht drauf Pennerbank. Das, kennen Sie, Pennerbank ist die einzige Bank, die noch nie pleite gegangen ist, seit 2000 Jahren. Das Geld, was sie da anlegen, ist super aufgehoben. Erzähl. Und mit dem kannst du auch super reden. Weil der kriegt halt auch total viel mit. Der kriegt halt mit, was in der Gesellschaft passiert, wie die Menschen so unterwegs sind. Und so.
Ja.
Und das ist einer, dem gebe ich was, obwohl er es eigentlich gar nicht nötig hätte. Aber andererseits, glaube ich, ist sein Selbstverständnis auch eher das, dass er zur Arbeit geht, wenn er rumläuft und diese Geschichten erzählt.
Ja.
Und sonst kriegen von mir immer Leute was, die auf mich glaubhaft den Eindruck machen, dass sie nicht anders können.
Okay.
Das ist es eigentlich, dass sie nicht anders können. So.
Weil ich bin da ein bisschen anders. Ich gebe den Leuten auch mal zum Spaß was. Wenn mich so Punker ansprechen auf der Straße und ich weiß, das sind Kiddies. Und ich war auch mal so. Ich saß auch mal an Bahnhöfen rum mit irgendwelchen bunt gefärbten Haaren und einem Köter oder so. Und wir haben uns Geld geschnorrt, das hat uns Spaß gemacht. Das waren, weißt du, Reinhaus-Punker. Also es hat uns an nichts gefehlt, aber es hat uns eine Freude gemacht, wenn wir uns irgendwie ein Bier zusammenschnorren konnten. Das war einfach so ein Ding, was man macht, wenn man jung ist.
Aha.
Und ich unterstütze das. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie so ideologisch unterstütze, was auch immer. Aber ich unterstütze das. Wenn ich sehe, das sind Jugendliche und die wollen jetzt ein bisschen Spaß haben, dann gebe ich denen 50 Cent und gut ist.
Dazu habe ich mich von diesen Jugendlichen schon zu oft dämlich anlabern lassen müssen.
Okay. Ja, also, deswegen sage ich ja, sofern sie mich nicht dämlich anlabern, ja, sondern das wirklich auf eine Weise tun, die mir sofort sympathisch ist.
Nee, also das ist, da habe ich bisher, das ist mit Sicherheit auch selektiv und wahrscheinlich nicht repräsentativ für die hier so rumlungern. Aber ich bin bisher schon zu oft hier in Berlin von sogenannten Punks blöd angequatscht worden, weil ich ordentlich angezogen bin.
Oh Mann, okay.
Und da habe ich, das brauche ich nicht, sehe ich nicht ein. Da denke ich dann einfach, nee, leck mich am Arsch.
Ja.
Wenn du irgendwas willst, also dann wirklich Klassiker, geh arbeiten. Aber das sage ich denen natürlich nicht, weil was soll der Scheiß? Also das finde ich halt, sich dann dahin zu stellen, geht lieber arbeiten. Das ist halt so maximal erbärmlich. Also, ich denke mir dann halt, nee, du kriegst von mir nichts, weil du könntest auch anders.
Ja.
Aber gerade so diese ganzen, also was ich richtig hasse und wer auch nie was von mir kriegt, das sind die, die eigentlich nur schnorren wollen, aber so tun, als würden sie eine Obdachlosenzeitung verkaufen.
Wie kann man denn so tun?
Naja, die haben halt eine total zerknüllte Zeitung dabei, halten die vor sich und laufen durch die Bahn und behaupten, sie würden die Zeitung verkaufen.
Verstehe.
Und wenn man keine Zeitung will, hätte man ja vielleicht eine Spende. Und das finde ich unmöglich. Und ich denke immer, entweder du verkaufst die Obdachlosenzeitung, ja, weil das ein Job ist, So, ja. Also du sorgst für deinen Lebensunterhalt.
Und zeigst damit auch guten Willen.
Zeigst damit guten Willen, genau. Oder du schnorrst, aber verarsch mich nicht, mein Freund.
Ja.
So, und die kriegen grundsätzlich nichts von mir.
Ja.
Sowieso in den Bahnen grundsätzlich nicht. Also ich, egal wer da kommt, in den Bahnen gebe ich grundsätzlich niemandem was, weil die sollen da raus, die sollen aufhören, die Leute zu belästigen.
Mhm.
Weil du sitzt in diesem Zug, du kannst da nicht raus.
Ja.
Das, ich finde das unmöglich. Guter Punkt. Mhm. Wirklich. Überhaupt Belästigung. Mhm. Ja. Tja. Was schreibt er? Ja, sinnvoll in ein Bier investiert. Du bist da auf seiner Seite. Ja, aber wie man denen hilft, wie man denen helfen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du so ein 50-jähriger Alkoholiker, der, weiß ich nicht, seit Jahren schon draußen schläft, dem kannst du dadurch helfen, dass du ihm Geld für Schnaps gibst. Weil dann hört er für einen Tag mal auf zu zittern. Dann, weiß ich nicht, dann kann er sich vielleicht den Tag nochmal schön saufen oder so. Aber raus kommt der da, glaube ich, sowieso nicht mehr.
Mhm.
Was man machen könnte, wäre dafür zu sorgen, dass es genügend kommunale, also staatliche oder öffentliche Hilfsangebote überhaupt gibt.
Ja. Ja,
sprich nicht irgendwie so CDU oder SPD dafür sorgen lassen, dass ständig irgendwelche Obdachlosenunterkünfte zugemacht werden und sowas, sondern vielleicht einfach mal Politiker mit Macht ausstatten oder Menschen mit Macht ausstatten, die ein bisschen auf Solidarität achten.
Ja.
Weil unsere Politiker sind natürlich grundsätzlich der festen Überzeugung, dass wer nicht arbeitet, auch nicht fressen, also verrecken darf. Das ist zumindest der Eindruck, den ich da gewinne.
Ich habe es letztens von einer Freundin mitbekommen, von etwas sehr Schönem, wo ich vielleicht auch mitmachen möchte, und zwar für diese ganzen Flüchtlinge von dort, für die Kinder wird eine Hausaufgabenhilfe angeboten, die auf Freiwilligenarbeit basiert. Das heißt, man kann sie bildungstechnisch unterstützen.
Ja.
Und sowas finde ich zum Beispiel sehr gut.
Das sind junge Menschen,
die sind komplett formbar.
Ich möchte aber, das stimmt, aber ich möchte auch, dass wir als Gesellschaft, also dass der Staat das als eine Pflicht ansieht, dass das staatlicherseits regelt, dass ich nicht ständig in der Zeitung lesen muss, dass wieder irgendein wild gewordener Beamter junge Menschen ausweist, obwohl sie gute Schulnoten haben, weil der Bürgerkrieg im Land ja vorbei ist, von dem sie nie was mitbekommen haben, in einem Land, dessen Sprache sie nicht sprechen, weil sie mit 2 Jahren hierher gekommen sind oder so. Mhm. Das möchte ich einfach nicht mehr. Also ich, weißt du, diese ganzen, ich finde das alles ganz toll, diese privat organisierten Sachen, aber ich denke mal, diese Energie, die da reingesteckt wird, die muss in die Parteien fließen. Die Parteien, weil das sind die, aus denen hinterher Gesetzgeberei kommt, dann über die Parlamente. Die Parteien, die müssen geändert werden. Da muss ein anderer Geist hin. Solange, aber diese ganze Energie, Leuten zu helfen, dann gibt es eine Hausaufgabe, dann gibt es dies und das und jenes. Und ich denke mal, dann tritt doch in eine Partei ein und mach da Arbeit, geh denen auf den Sack. Sorgt dafür, dass solche Leute wie, was weiß ich, Andrea Nahles, wie Angela Merkel, wie Sigmar Gabriel, all diese unsolidarischen Leute, dass die nicht den Ton angeben.
Ja,
Land.
Aber weißt du, das ist halt das Problem. Du kannst es in dieser Politik nur schaffen, wenn du irgendwie in irgendeiner Weise motiviert bist. Und die Motivation muss stark sein. Und die meisten Leute, die sind nun mal nicht von schönen Dingen motiviert, sondern die sind von Macht motiviert. Ja. Von dem schönen Gefühl, das Sagen zu haben. Denen ist es scheißegal, was so auf dieser zwischenmenschlichen Ebene passiert. Und diejenigen, die sich gerade um den Menschen kümmern, die haben sozusagen Besseres zu tun, als einer Partei beizutreten.
Ja, aber
die
dann finden, wird sich nie was
wichtiger.
Ändern. Dann
ja, so halt ist es aber leider. Das ist leider so.
Ja.
Also man müsste entweder den Idealisten mehr Lust auf Macht machen oder die mit der Macht rauskitzeln.
Das Problem ist halt, dass Macht korrumpiert und die korrumpiert auch die Idealisten.
Ja, eben, also da haben wir es wieder.
Ist halt, und da beißt sich das dann in den Schwanz, ja. Tja. Ja, schön runtergezogen zum Sonntag.
Ja, ganz toll.
Toll,
nächste
super.
Frage,
der Till schreibt, ich bin gerade in Australien und bin das vielleicht auch noch, wenn ihr diese Mail lest. Die ist vom Juni 2013 übrigens. Okay. Weil wir sind so weit hinten, weil wir ein paar übersehen hatten. Also ich ein paar übersehen hatte. Ich bin gerade in Australien und bin das vielleicht auch noch, wenn ihr diese Mail lest. Sollte dies so sein, soll ich euch was mitbringen? Und wenn ja, was?
Didgeridoos für alle.
Koala-Bären.
Känguruschnitzel.
Kängurus, ganze Kängurus.
Ganze Kängurus.
Da haben wir erst machen wir Spaß mit Kängurus und danach schlachten wir sie.
Hör mal, wir fährt ja nach Australien. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich frage mich mein ganzes Leben lang, was das eigentlich soll, diese Faszination Australien. Da ist doch nichts.
Doch, meine Freundin ist klar, gerade.
Ja. Echt? Mhm. Was macht die da?
Sich das angucken. Eine Freundin besuchen, die ist ausgewandert. Also die hat da Freund. Und sich das angucken.
Mhm. Ich finde Australien sowas von uninteressant. Also wahrscheinlich beruht das auch auf Unwissen und auf Ignoranz, was weiß ich alles. Nö, aber
das ist wahrscheinlich so wie mit mir und den USA. Finde ich auch total uninteressant.
Ja, okay.
Wenn man nicht irgendwie mal angefixt, oder Australien zum Beispiel finde ich total interessant, ist total faszinierend, so ein Sehnsuchtsland von mir.
Ehrlich?
Und zwar wegen eines Weihnachtsdreiteilers, den ich als Kind mal gesehen habe oder als Jugendlicher, ich weiß gar nicht mehr. Der hieß Der schwarze Bumerang. Gibt's bei YouTube, glaube ich, in Gänze. Okay. Kannst du sagen. Es ist halt über so einen Pubertierenden oder so einen Jungen, der mit seinen Eltern nach Australien geht und der Vater wird dann irgendwie gezwungen, für die böse Seite der Macht zu arbeiten und die werden in so einem Lager eingesperrt, also zwar auf hohem Niveau, ne, aber sie dürfen da halt nicht raus und der Vater ist Chemiker und soll irgendwie bla. Und der Junge haut dann ab und verliert sich in der Wüste und wird von Aborigines aufgesammelt und lernt deren Tricks und bla. Und das ist so, das hat sich bei mir so tief eingebrannt, dass ich unbedingt, also ich gerne in Australien leben wollen würde. Mhm. Also so halt ein total albern, kindlich romantisches Bild habe ich da. Aber das ist zum Beispiel das, was mich an Australien reizt. Aber es ist halt so weit weg, dass ich nicht dahin fliegen kann.
Ja.
Also mir ist einfach diese, das sind halt, ich weiß nicht, was man da so hat, 20 Stunden Nettoflugzeit oder sowas bis Sydney. Und ich habe halt nicht die Zeit. Also ich würde das machen, wenn ich 6-8 Wochen Zeit hätte, da unten zu sein und irgendwie rumzugucken und mal hierhin zu fahren, dahin zu fahren, mir das Land mal anzuschauen. Aber ich mag halt nicht 20 Stunden fliegen und dann irgendwie 10-12 Nächte da zu verbringen und dann wieder 20 Stunden fliegen, um zurückzukommen. Das ist mir zu anstrengend.
Ja.
Da bleibe ich dann lieber in Europa. Ja, und was willst du aus Australien haben?
Ja, habe ich doch gesagt, die Didgeridoo.
Ach, die Didgeridoo, genau, gibt's hier ja nicht.
Gerne mir mitbringen.
Kannst du doch auch so ein blödes graues Plastikrohr im Baumarkt kaufen. Damit geht das auch. Sieht halt nicht so fancy tribal-mäßig aus, ne? Aber wenn du unbedingt Leute im Park nerven willst, geht das auch mit so einem Rohr.
Oder ein echtes Dings, einen echten Bumerang.
Ein echtes Dings. Hier, wenn du nach Australien fährst, bringst du mir ein echtes Dings mit? Ein Bumerang. Ja, genau, ein Bumerang. Bring Bumerangs mit. Bumerangi. Bumerangi. Bring Bumerangi mit. Genau. Aber ich glaube nicht, dass er noch in Australien ist. Und falls er immer noch in Australien ist, finde ich das eine ziemliche Unverschämtheit. Ja? Hier monatelang nicht hier der Wirtschaft zu dienen. Ja. Es sei denn, du dienst da der Wirtschaft, also natürlich der heimischen Wirtschaft und nicht dem Ausländer, weil das wollen wir ja nicht, schließlich sind wir Deutsche. Hier eine Frage von Christian. Fast schäme ich mich dafür, aber ich philosophiere, keine Ahnung, wo da jetzt die Fs hinkommen, bei meinen Autofahrten häufig über folgende Frage. Der philosophiert, ich sinniere meistens. Naja. Wieso liegen an Autobahnauf- und Abfahrten sowie auf Autobahnmittelstreifen so oft einzelne Schuhe? Tja, das ist von den ganzen überfahrenen Kindern.
ja, ich weiß nicht, entweder fliegen sie bei Unfällen aus den Fenstern. Mhm. Also, das ist aber irgendwie eine komische Vorstellung.
Nö, das ist cool.
Oder du weißt ja, wie. Naja, im Zorn, ne? Da packt man sich halt einen Teller, schmeißt ihn gegen die Wand und was ist, wenn man sich im Auto streitet? Dann ist es doch das Beste, einfach sich den Schuh auszuziehen und ihn aus dem Fenster zu werfen, ja, um sich abzureagieren.
Ja,
das wäre eine Theorie.
Kann natürlich auch einfach sein, dass das, ich weiß nicht, dass das verloren gegangene Gepäckstücke sind und da Schuhe ja selten zusammengebunden werden. Also, ne, wenn irgendwie so ein, also hast ja total oft, siehst du ja total oft, dass dann irgendwie ein Auto, also irgendwas auf dem Dachgepäckträger haben, was mit so einer blauen Plane abgedeckt ist und die Plane flattert hinten im Wind und manchmal fliegen da halt Sachen runter oder raus. Also ja. Eher sowas, denke ich. Und jetzt, selbst wenn ein ganzer Koffer auf die Autobahn fällt und da sogar ein paar Schuhe nebeneinander liegt, wenn da jeden Tag Tausende von Autos dran vorbei und da drüber fahren, erzeugen die halt Sog oder fahren richtig drüber und schleudern die mit und werfen die hierhin, dahin, dorthin, sodass sie halt einfach einzeln verteilt werden. Ja. Das würde mich nicht wundern, wenn man paarweise Schuhe auf allen Autobahnen finden würde, wenn man nur lang genug sucht. Aber eine Frage, habe ich mir auch schon oft gestellt. Ja. Weil das ist, manchmal ist das, sind das auch so viele, habe ich das Gefühl. Denke ich mir, warum liegen hier so viele Schuhe rum? Da stimmt doch was nicht.
Stell dir doch mal vor, es ist Ferienzeit, ja? Mhm. Und da sind wieder ganz viele Jugendliche unterwegs. Ich weiß nicht, 18, 19-Jährige oder so. Und so wie es diesen Prank gibt, jemanden, der nackt badet, die Klamotten zu stehlen, könnte es doch auch so eine Art von Streich sein, wenn man jemanden einfach mal den Schuh abzieht und aus dem Fenster wirft.
Ja, oder quengelnden Kindern. Ne? Wenn ihr nicht aufhört, schmeißt ihr eine Schuhe raus.
Oder so, ganz genau. Ja, dann natürlich auch nicht paarweise, sondern einzeln. Genau, also die Gründe, der Gründe gibt es viele, aber es ist ja immer noch nicht so, dass die Schuhe wirklich alle 50 Zentimeter lang darum liegen. So ist es ja nicht.
Nee, so weit sind wir noch nicht.
Also man sieht die halt immer wieder mal. Und das, ich finde nicht, dass das ein Grund ist, gleich Theorien aufzustellen, warum dies so passiert. Es gibt bestimmt einige Gründe dafür.
Es gibt ja auch diese Spacken, die dann irgendwie die Füße aus dem Fenster hängen lassen, während also ja, ein Beifahrer sitzt, genau. Ist Vollongs.
Weiß ich. Stimmt.
Kann ja auch sein, dass da dann mal Wisch macht und der Slipper dann abfliegt.
Ja.
Oder sie entsorgen einfach.
Oder sie werden dort von der Regierung platziert.
Genau. Wir wissen noch nicht genau, warum. Das ist es, genau, so ist das. Die Vrindheit gibt folgende Antwort. Wir wissen noch nicht, warum sie es tun, aber diese Schuhe werden da von der Regierung platziert. Sehr gut. Das ist sowieso alles, was einen so verblüfft, alles, was irgendwie komisch ist. Immer wenn irgendwas rumliegt und man findet es seltsam, dann hat wahrscheinlich die Regierung das da hingelegt.
Genau. Ach, das gefällt.
Ja, einfach, um uns fertig zu machen.
Aber hier, vielleicht kann mir jemand helfen von den Hörern.
Von der Regierung?
Was ich beobachtet habe, zum ersten Mal habe ich es gesehen in Amsterdam. Da hing eine Leine von einem Haus zum anderen und an dieser Leine hingen jede Menge Schuhe. Und das habe ich dann immer wieder gesehen. Und ich frage mich, was das soll. Ist das so, dass sie einfach die stinkenden Schuhe nicht in der Wohnung haben wollen und sie deswegen raushängen? Also man weiß ja über die Wohnungen da an den Grachten, dass sie ziemlich eng seien und gar nicht mal so groß. Oder ist das eine Kunstperformance? Was ist das?
Das ist so ein Kifferding.
Was, das ist so ein Kifferding? Vielleicht auch so Schuhetausch zwischen den Häusern.
Also Schuhe werfen macht man auch manchmal, dass man die also alte Schuhe dann irgendwie an den Schnürsenkeln zusammenbindet, sodass du dann praktisch so eine Schleuderfunktion hast. Und das kannst du dann halt super irgendwie auch oben auf Laternenpfähle und sowas
schmeißen. Das erklärt einiges.
Aber das habe ich noch nie gesehen. Warum macht der Holländer das? Ja, bestimmt wegen den ganzen Coffeeshops. Oder es ist die holländische Regierung. Andere Länder, andere Sitten.
Genau.
Dominik wüsste gerne, wo und womit möchtet ihr euren Lebensabend verbringen?
Das ist eine gute Frage, über die habe ich mir letztens noch Gedanken gemacht. Und zwar, seit ich von dieser Oma gehört habe, die in Spanien aus dem Jesus ein Äffchen gemacht hat.
Was? Ach, du meinst dieses Bild?
Meine?
Dieses,
ja, genau.
Diese Restauratorin. Genau.
Genau, die Restauratorin. Seitdem bin ich total besessen von der Vorstellung, im Alter
Bilder zu verhunzen.
Genau, ich will so eine Oma sein, die einfach ständig auf Bildungsreisen sich begibt,
so.
So durch Italien und in jeder Kirche, wo Halt gemacht wird, hinterlässt sie Pinselspuren, macht aus allen Jesusen ein kleines Äffchen als Gruß an die Evolution und dann später wird eine Doku über mich gedreht, ich werde dann sozusagen so eine Art Banksy und die Doku heißt Exit through the Sakristei oder so. Das fände ich so geil.
Wahrscheinlich kommst du aber eher in den Knast.
Ja, soll mir recht sein. Dann bin ich ja schon alt, kann es mir egal sein.
Die Doku heißt dann Gesiebte Luft. Omas gesiebte Luft.
Oder Beichtstuhl. Irgendwas mit Beichtstuhl.
Stuhl ist immer gut.
Beichtstuhl. 5 Jahre Knast.
Ja. Und aber das dann schon in südlicheren Ländern, ne? Also wo es warm ist.
Ja, so durch Italien mit dem Omnibus.
Genau. Ich würde gerne in Oberitalien, das fände ich prima, so Oberitalien finde ich gut. Oder Spanien, Südspanien, so, ist auch nicht schlecht. Also wo es gutes Essen gibt. Irgendwo, wo es gutes Essen gibt. Italien, Frankreich, Spanien, wo es nicht zu heiß wird. Und womit? Weißwein, Also irgendwie südlich der Alpen. Ich sag mal so grob gesagt südlich der Alpen. Also was wirklich schön war, ich war da vorher noch nie. Also ich war jetzt, wie ich eben schon erzählte, an der Loire, also um Saumur. In so einer Gegend könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Irgendwie so ein kleines Haus, da sitzen und ein Weinchen trinken.
Ja, schön, ne?
Ja. Hauptsache Internet, damit ich meinen Freundeskreis mitnehmen kann.
Ja.
Also damit ich jemanden zum Reden sozusagen habe. Weil ich glaube, wenn man da sitzt und so ganz alleine ist, dann ist es scheiße. Außer man ist halt richtig Hacke.
Ja. Hm. Ja, alleine würde ich auch nicht sein wollen.
Sowas wie
wenigstens das Arte-Team muss ab und zu vorbeikommen in meiner Parkanlage und zwischen den Niki de Saint-Fall Fruchtbarkeitsfiguren hindurch zu mir herflanieren. Weißt du, wenigstens die. Das ist eine andere Fantasie von mir. Das
Niki
so
de Saint-Fall-Figuren zu sammeln?
Nee, einfach so eine Alte zu sein, die in irgendeiner Weise eine Rolle für die Kultur spielt und ständig von einem von einer Filmcrew besucht wird von Arte und
immer gefragt wird, ne? Also wenn der Kulturstaatsminister, mal wieder dummes Zeug geredet hat, wird als erstes Frau Tobor befragt, genau.
Genau, in ihrem Garten.
Genau, in ihrem Garten. Wo du dann aber auch immer, wo dann immer so gefilmt wird, also dann kommt die Kamera, kommt immer so aus der Tiefe auf dich zu, während du da kniest und die Rosen schneidest, ne, und sowas. Also während du dann so auf dem Boden hockst und Rosen schneidest und kommst dann hoch, sagst was Schlaues, woraufhin der Kulturstaatsminister sich fürchterlich schämt und, was ihm ja auch mal gut zu Gesicht stehen würde, sich fürchterlich schämt und dann irgendwie in den Tagesthemen zurückrudert und sagt, ja, sie hat ja recht. Das kulturelle Gewissen der Nation sozusagen. Ja,
großartig, das ist mein Traum.
Ja, nee, will ich gar nicht. Ich will einfach nur da sitzen. Ich möchte in Meran, also das werde ich mir nie leisten können, weil es eine sehr teure Gegend ist. Ich möchte in Meran an der Kurpromenade sitzen und wenn ich da nicht sitze, möchte ich spazieren gehen. Zwischen den Mahlzeiten.
Mhm.
Oder in Saumur. Das war schön in Frankreich. Ich muss da nochmal hin. Die haben so geiles Essen. Weißt du, warum kriegen wir scheiß Deutschen das mit dem Essen nicht so hin? Immer wenn ich hier was, weißt du, in Frankreich gehst du in irgendeine dämliche Bäckerei oder zu irgendeinem Fleisch und kriegst was Tolles zu essen. Hier musst du immer irgendwie Aufwand treiben und hier ist das dann immer direkt ein besonderes Ereignis, ein Restaurant für viel Geld. Oh ja, ich finde, das kotzt mich so an, ey, das kotzt mich so an.
Ja,
du kannst hier noch nicht mal ein Croissant kaufen gehen, das ordentlich schmeckt, sondern das immer nur Scheiße kriegst du hier.
Ja, ich weiß, das Mann. Ist aber, weil die Franzosen diese reiche gastronomische Tradition haben und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar, das Konzept der Gastronomie ist überhaupt in Frankreich entstanden. Das heißt, die müssen sich schon seit Jahrhunderten Mühe geben, dass Leute einen Grund haben, auswärts zu essen.
Na, aber das tun sie ja gar nicht, sondern das ist ja, es geht ja ums Inwärtsessen. Es geht ja darum, dass du einfach nur, du fährst einfach nur runter, also du fährst runter in die Stadt, gehst in die nächstbeste Bäckerei und bekommst gutes Brot. Das ist hier in Deutschland anscheinend unmöglich. Zumindest wo ich lebe, ist das unmöglich. Ja. Ich muss hier irgendwie einen riesigen Aufwand treiben, um was Ordentliches zu essen zu bekommen. Selbst in Berlin, in der Hauptstadt, in der einzigen Großstadt dieses Landes, ist es nicht möglich, fußläufig vernünftige Backwaren, vernünftige Fleischereiprodukte, Käse, irgendwas zu kriegen. Es ist immer eine Pilgerei. Es ist immer eine
so
Reise.
So ist es. Ja.
Das geht mir so auf den Sack. Die Leute geben für jeden Scheiß geben die Geld. Die Franzosen haben so viel weniger Kohle als die Deutschen. Und für jeden Kack hat der Deutsche Geld. Nur nicht für Essen.
Die Franzosen sind auch total distinguiert, ja, und die achten auf sowas, weil alles muss einen besonderen Geschmack haben. Alles muss irgendwie auf irgendeine Weise besonders sein. Und das gehört bei denen so zur Kultur dazu, dass sie sich auch die Mühe machen und die Zeit finden, diese Sachen nicht nur ausfindig zu machen, sondern die auch einzufordern.
Ich glaube noch nicht mal, dass es für die besonders sein muss. Die haben halt nur einfach keinen Bock auf Scheiß. Ich glaube, das ist genau andersrum.
Ja, das ist doch genau das, was ich sage.
Nee, ich glaube nicht, dass die Franzosen sagen so, oh, wir geben uns jeden Tag besondere Mühe, sondern die sagen einfach, wenn ich mir schon Mühe gebe, ja, wenn ich schon Aufwand treibe, wenn ich schon Arbeit leiste, um einen Käse zu machen oder ein Brot zu machen, wenn ich schon Arbeit leiste, dann soll hinten auch was Akzeptables bei rumkommen und nicht der Schmutz, den du hier verkauft bekommst in Deutschland. Diese ganzen aufgebackenen Teigbatzen immer, billiger, labriger Scheißkäse aus dem Kühlregal und da das regt mich immer so auf. Immer wenn ich mal irgendwie ins südliche Ausland fahre, kriege ich hinterher die Krise, wenn ich hier nach Hause komme. Und ja, weißt du, du kriegst selbst, in Frankreich kriegst du sogar an den Bahnhöfen bessere Schrippen und Stullen und weiß der Geier was. Also selbst diese dämlichen, ich greife mir mal eben was ab und nehme was auf die Hand mit zu essen, Läden, sind da unten um Längen besser als hier. Hier ja, hast du überall diesen ekelhaften Ditch-Dreck, wo du gerade mal die Brezeln essen kannst, aber das stinkt immer nach diesen komischen Pizzazungen und
genau.
Überall schmeckt's gleich. Das nervt mich auch so. Du kannst in Deutschland zwischen Kiel und Garmisch kannst du hin und her fahren, überall schmeckt's gleich, überall sind dieselben Läden, niemand macht was selber. Ich platze bald. So, genug aufgeregt. Nein, ich würde meinen Lebensabend gerne irgendwo verbringen können, wo ich mit meiner bescheidenen Rente irgendwie angenehm leben kann und wo es nicht so kalt ist wie da, wo ich jetzt gerade lebe. Ich glaube, ich möchte nicht in Berlin alt werden. Also das, ja, ich mag so eigentlich keine Minusgrade. Ich mag's nicht, ich mag auch nicht mehr als 20 Grad, aber weniger als 10 finde ich halt auch doof.
Ja.
Wo kriegt man sowas hin? Ich weiß es nicht. So, kommen wir zu was Erfreulichem. Geld.
Ach.
Der Björn wüsste gerne. Würdet ihr für 10 Jahre ins Gefängnis gehen, wenn ihr dafür 10 Millionen Euro bekommen würdet?
Wahrscheinlich nicht.
Die Frage, also echt, also eindeutig kann ich da gar nicht drauf antworten. Also meine Antwort wäre wahrscheinlich ja.
Wahrscheinlich ja.
Ja.
Meinst du nicht, dass du psychisch dann so am Ende wärst, dass du von dem Geld keinen Nutzen mehr machen könntest?
Das weiß ich nicht. Das wäre, und da differenziert sich dann meine Antwort ein bisschen aus, weil ich weiß gar nicht, wie Gefängnis ist. Also ich habe schon häufiger mit Häftlingen gesprochen, ich habe auch häufiger mit Ex-Häftlingen gesprochen. Es gibt halt Gefängnis, das ist vergleichsweise angenehm. Da ist der Freiheitsentzug nicht so heftig, weil du darfst halt tagsüber raus und was arbeiten zum Beispiel. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich finde die Aussicht darauf, jetzt ins Gefängnis zu gehen, mit 54 wieder rauszukommen und dann 10 Millionen zu bekommen, also bis mein Lebensabend tatsächlich wahrscheinlich sogar in Paris verbringen zu können, wenn ich 10 Millionen hätte, die Aussicht darauf finde ich sehr verlockend. Aber ich habe nicht die leiseste Vorstellung davon, wie 10 Jahre Gefängnis sein könnten.
Ich würde das machen, wenn ich dadurch irgendwie mehrere Leute retten könnte.
Ach Gott.
Aber für Geld würde ich das nicht machen.
Okay, dann kannst du ein paar Leute retten, ich nehme dann dein Geld. Warum
unmoralische
nicht?
Unmoralische Sau.
Ja, absolut. Ich will meine Ruhe haben, weißt du, und wenn ich 10 Millionen hätte, hätte ich meine Ruhe. Ach Gott, wenn ich 2 Millionen hätte, hätte ich meine Ruhe. 2 Millionen. Das muss doch irgendwie gehen, dass mir hier die Leute mal 2 Millionen irgendwie crowdfunden. Das ist ein schönes Crowdfunding-Projekt. Ruhe für Holgi. Ziel 2 Millionen Euro. Aber das lassen die dann bestimmt nicht durch, weil die sich mit ihren Crowdfunding-Plattformen alle so ernst nehmen immer. Ich muss mal einen Aufruf machen mit einem extra Spendenkonto. Ihr dürft in meine Ruhe investieren. Ich lasse euch auch in Ruhe. Das ist der Trick.
Ich habe noch eine Idee. Ruhe vor Holgi. Das wäre doch auch mal so ein Crowdfunding-Projekt.
Das meine ich gerade. Ich lasse euch auch in Ruhe. Also, ja. Wenn hier 2 Millionen, nee, bräuchte ich gar nicht. Ich glaube, ich könnte das auch mit 1 Million wuppen. 1 Million steuerfrei. Also nach Steuern 1 Million, das würde mir reichen. Aber wo kriegt man die her? Gibt es denn nicht irgendwelche reichen Leute unter der Podcast-Hörerschaft, die sagen, ja komm ey, das Millionchen, das ist doch jetzt auch egal. Hier, nimm, Junge. Was macht eigentlich Generaldirektor Hafenlohr? Warum hört er keine Podcasts? Nee, aber warum nicht für Geld? Das ist doch super, dann musst du nie wieder dran denken.
Nee, weißt du, nein, ich tue nichts für Geld. Mir ist mein Leben wichtiger. Die Lebenszeit, die ich habe, ist mir so 1000-mal wichtiger als irgendwann in einer fernen Zukunft, von der ich nicht mal weiß, dass ich da noch am Leben sein werde.
Das ist das Problem,
Geld zu haben.
Stimmt, das ist das Problem. Das Problem ist, du weißt gar nicht, ob du von den 10 Millionen was hast.
Eben, du kannst doch nicht mal sicher sein, dass dich nicht irgendein Vollidiot im Gefängnis erschlägt, aus irgendwelchen Gründen. du könntest dich selber zugrunde richten, indem deine Psyche derart ausrangiert ist nach Ablauf dieser 10 Jahre, dass du mit deinem Geist nichts anzufangen weißt. Das finde ich das Allerschlimmste.
Aber ich glaube, das geht. Also du kannst ja auch im Gefängnis, also es gibt ja auch so Fernuniversitätsstudenten im Gefängnis und so.
Ja,
aber ich glaube, das okay. kann man, das, dem kann man vorbeugen. Also das so.
Vielleicht würde ich es ja machen, aber nicht in meinen 30er Lebensjahren und auch nicht in meinen 40er Lebensjahren, vielleicht mit 60 oder so oder mit 70.
Ja, das Problem ist wirklich, du weißt halt nicht, ob du die 10 Millionen noch erlebst.
Ja.
Das stimmt, das ist der Haken. Nee, dann würde ich das auch nicht machen. Außer, ihr gebt mir jetzt die 10 Millionen und ich gehe dann, ja, wie du schon sagtest, mit wie viel? Mit 70 gehen wir dann in den Knast.
Ja.
Und dann muss man noch nicht mehr arbeiten und so. Darf halt kauzig werden, die Wärter anpinkeln. Ach, das ist die verrückte Tobor, lass die mal. Schon super. Frage von Live. Was haltet ihr davon, dass wir Deutschen stets und ständig fordern, dass die reiche Oberschicht ihre Milliarden mit den Armen des Landes teilt und vermögengerechter verteilt wird, dieselben Deutschen aber insgesamt die Oberschicht im vereinten Europa darstellen und in diesem Kontext wiederum laut werden, dass wir ja nicht in jedes Nachbarland das große Geld reinpumpen können? Oder bei der großen Flut im Mai-Juni des Jahres 2013 hörte man Forderungen, dass die Nachbarländer ja auch mal Geldspenden an uns fließen lassen sollten. Ist das nicht unglaublich vermessen?
Nö. Das ist nicht vermessen, sondern menschlich. Der Mensch ist ja in einer ganzen Menge von Zirkeln drinne, deren moralische Wichtigkeit nach außen hin abnimmt. Ja, das heißt, jeder sorgt sich erst einmal um sich selbst. Dann um seine Familie, dann kommen seine Freunde, seine Bekannten, seine Arbeitskollegen und hier auf lokaler Ebene und dann gehst du halt in die Stadt und dann ist wichtig, was in deinem Land los ist und dann erst, was in Europa los ist. Und
so
das ist doch ein vollkommen menschliches Phänomen, dass man erstmal den engeren Kreisen mehr Bedeutung beimisst und auch mehr Wichtigkeit und mehr bereit ist, da hinein zu investieren. Und klar, kennt doch jeder bestimmt, wenn man plötzlich merkt, man hat die Ressourcen nicht und dann wendet man sich an jemanden, den man vielleicht gar nicht mal so mag und bettelt um Hilfe. Also ich finde es nicht vermessen.
Also was ich vermessen finde ist, und was ich auch, wo ich auch dann das nicht mehr menschlich finde, ist tatsächlich dieses mit der Flut, ne? Also die Nachbarländer können uns ja auch mal, ne? Der Tscheche, der kann uns ja auch mal Geld geben. Die können uns ja auch mal was spenden. Warum sollen wir mit dem Tschechen was spenden? Ganz einfach, weil der Tscheche, der hat halt weniger als der Deutsche.
Ja.
Ja, und Solidarität ist, dass die haben, die geben denen, die nichts haben. Oder, ne?
Ja.
Oder wer viel hat, gibt an denen, der wenig hat. So geht halt Solidarität und nicht andersrum.
Mhm.
Und darum finde ich das halt wirklich albern. Ne? Das ist halt so Nationalistengesabbel.
Ja.
Das ist typisch. Also beziehungsweise ist es dann, wenn der Nationalist einfach nicht irgendwie mal freundlich sein möchte, ne? Also sie reden sich halt raus, ne? Warum sollte ich denn Geld geben? Der Tscheche gibt uns ja auch nichts. Ne? Das ist das beliebte Ding, ja, genau. Aber ich finde, zu sagen, die reiche Oberschicht, die soll sich mal am Gemeinwesen beteiligen, das sie erst reich gemacht hat, die Forderung finde ich völlig in Ordnung. Aber ich finde halt die Forderung auch an die Deutschen völlig angemessen zu sagen, ihr seid die reiche Oberschicht Europas und ihr seid auf den Schultern oder zumindest auf Kosten des restlichen Europas auch zur Oberschicht geworden. Also gebt davon gefälligst auch mal was ab. Finde ich auch völlig in Ordnung.
Mhm.
Ja. 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 Der Jens wüsste gerne. Welches Raumschiff würde in einem Zweikampf gewinnen? Die erste Enterprise von Picard oder die Andromeda?
Keine Ahnung.
Das ist die, das weiß ich auch nicht. Die Andromeda? Was ist denn das überhaupt? Also Enterprise kenne ich ja, aber Andromeda?
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Schon mal gehört wahrscheinlich.
Echt? Ist ich weiß gar nicht.
Google doch mal schnell.
Nee, habe ich keine Lust zu.
Gut.
Wer so Fragen stellt, genau, wer so Fragen stellt, der hat es auch nicht verdient, dass wir für ihn googeln. nächste Frage. Ui, das ist eine lange Frage. Zunächst mal, während ich meinen Weg zur Arbeit und zurück im Auto muss. Meine Frage an euch. Man sagt ja, ich habe die vorher alle nicht gelesen. Man sagt ja, man soll Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilen. Doch, Manchen Menschen sieht man aber unumstritten an, dass sie einer Gesellschaftsschicht angehören, die es, sagen wir, nicht leicht haben. Wo führt das hin? Ich bin echt gespannt. Gebt ihr daher jedem Menschen, der irgendwie in euer Leben tritt, dieselbe Chance? Oder traut ihr euch zu, von bestimmten Kleidungsstilen abzuleiten, dass der in dieser Kleidung steckende Mensch für euch intellektuell sinnvolles Gespräch nicht den nötigen geistigen Umfang mitbringt? Gibt es Grenzen, die ihr zieht, um bestimmten Leuten bewusst aus dem Weg zu gehen, selbst wenn ihr sie nicht kennt? Viele Grüße, der Live.
Also mit anderen Worten, wie steht ihr zu Assis?
Nee. Nee, ich glaube, so war das nicht gemeint. Weiß ich nicht. Wie steht ihr zu Kleidungsstilen?
Also ich denke mir, das, was er da beschreibt, das ist doch im Grunde, dass du am Kleidungscode eines Menschen seinen Bildungshintergrund abliest und auf Grundlage dessen dich eher von ihm fernhältst, weil du dein intellektuelles Niveau als etwas Höheres betrachtest.
Stimmt. Aber so grenze ich nicht ab. Das ist das Problem. Ich grenze ich achte auf Äußerlichkeiten. Ich achte darauf, ob sich jemand ordentlich kleidet oder auch gut kleidet. Gut im Sinne von schön. Und gut im Sinne auch von qualitativ, ne? Also ob jemand jetzt in Lumpen rumläuft oder in grob karierten Flanellhemden. Das war jetzt falsch. Also Lumpen oder grob karierte Flanellhemden sind falsch. Also Lumpen und grob karierte Flanellhemden. Also ob jetzt jemand in Lumpen rumläuft oder sich ordentlich kleidet, da grenze ich schon ab, aber ich halte deswegen die Leute nicht für blöder als mich, sondern einfach nur für geschmacklos. Und
aber der Geschmack hängt doch so eng mit der Bildung zusammen. Also, pass auf, was würdest du denken? Das ist mir letzten Sommer passiert, da war ich einkaufen im Supermarkt und vor mir an der Supermarktkasse war eine Frau, die hatte, das war eine Mutter von einem Baby und von einem Dreijährigen oder so. Ja. Und die hat den Dreijährigen total wüst beschimpft. Und dann erst konnte ich mir angucken, wie die aussieht. Mhm. So. Und die hatte so ein Spaghetti-Trägertop an und über die ganze Brust tätowiert, fuck off. Sorry, aber ich gebe ihr keine Chance. Keine Chance, dass die mich irgendwie davon überzeugen könnte, dass das in ihr richtig, irgendeine Form von Intelligenz oder Emotion steckt.
Ja, das ist richtig. Aber das sind ja nun auch so Extreme. Und vor allen Dingen halte ich den Umkehrschluss halt für nicht zulässig. Weil, nur weil sich jemand scheiße kleidet oder sich irgendwie scheiße tätowieren lässt oder also nur weil jemand scheiße aussieht, heißt das noch nicht, dass er blöder ist als ich oder dass ich ihn für blöder halte. Dafür kenne ich einfach, ganz einfach, ich kenne zu viele Nerds. Ja? Ich kenne zu viele Nerds, auf die das überhaupt nicht zutrifft. Die meisten von denen sind wahrscheinlich schlauer als ich. Die sind halt nur zu doof, sich ordentlich anzuziehen. Aber deswegen, also das ist halt anders. Also ich hätte halt keinen Bock, mit schlecht angezogenen Leuten meine Freizeit zu verbringen. Das ist tatsächlich so. Ich mag das nicht. Okay. Ich mag nicht mit Leuten, die schlecht angezogen sind, die meinetwegen noch ungewaschen sind, denen die Schuppen aus den Haaren fallen oder weiß der Geier was. Mit denen möchte ich nicht umgehen dauerhaft, weil mich das runterzieht. Das ist, als würde ich einen schlechten Film sehen oder sowas.
Okay.
Also, das ist mein Problem eher. Aber an der Stelle mache ich keine intellektuelle Abgrenzung. Die mache ich natürlich, wenn jemand mit Ed Hardy-Klamotten rumläuft oder so. Ja, ganz klar. Aber das sind
Die sind ja entsprechend kodiert. Das steht ja für. Du zeigst ja mit jedem Kleidungsstück, was du anhast, zeigst du deine Werte an deiner Umwelt.
Ich glaube,
Der Ed Hardy-Klamotten anhat, der wird bestimmt nicht ein Selbstbild als Intellektueller haben, der auch als Intellektueller wahrgenommen werden möchte. So ein Mensch müsste dann so eine Korthose und Kortjackett tragen.
Ja,
weißt du, die Leute sind sich sehr dessen bewusst, was für Werte sie mit ihrer Kleidung transportieren. Die Frage ist nur, haben sie überhaupt eine Wahl?
Sind sie sich dessen bewusst?
Eben, da fängt es nämlich schon an.
Der Ed Hardy-Träger ist sich, glaube ich, nicht bewusst, dass er da im Grunde mit so einer Unterschichtssymbolik rumläuft.
Nein, aber er zeigt seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsgruppe.
Das ist richtig, aber unreflektiert, oder?
Ich, Also der wird bestimmt nicht denken, ja, ich bin hier Unterschicht und deswegen ziehe ich das jetzt an. Weil in seinen Kreisen sind das ja geile Klamotten. Weißt du, das ist ja nur in unseren Augen, zeigt er damit seine ja. Mitgliedschaft in der Unterschicht. Richtig. In seinen Augen zeigt er nur, dass er einer Gruppe angehört,
in der er sich wohlfühlt,
die das geil finden, ja, sich genau. so zu kleiden.
Ja. Wobei ich auch glaube, dass es, ich sag mal, nicht symbolfreie, aber doch symbolarme Kleidung gibt. Also ich glaube, dass ne, so ein Hoodie oder sowas. Also einfach ja. so, ne, so, um mal wieder zu den Nerds zu gehen. So Nerdkleidung. Ich glaube, die ist weitgehend symbolarm.
Ja,
das
ja,
ist
ja.
halt, das was da halt passiert ist, und das ist halt praktisch. Ne? Man zieht sich halt praktisch an. So.
Ja,
das ist aber
pragmatisch.
Pragmatisch. Wobei auch das ja. letztlich wieder ein Symbol natürlich auch ist. Ne?
Na klar, also. Na klar, das bedeutet hier, äußere Werte sind mir nicht so viel wert. Ja. Ich muss nicht in der Gesellschaft ständig ja. repräsentieren, wer ich bin, aus welcher Schicht ich komme. Natürlich ja. ist das ein Ausdruck davon. Und ich meine, weißt du, ich habe mit Leuten rumgehangen als Kind. Da klickt man heute auf die Facebook-Seite rein und denkt sich nur, Alter. Weil die sehen aus wie Cracknutten, die sehen aus wie Zuhälter, die haben Kneipenfreunde, die wirklich ganz nah an der Behinderung vorbeigeschrammt sind. Also weißt du, mit so einem ausdruckslosen Zunge draußen und Glubschaugen hängen die da rum. Und waren das aber schlimme Menschen oder böse Menschen? Nein, im Gegenteil. Mir hat das immer wehgetan oder ich war immer ganz beeindruckt von der ganzen Herzlichkeit und von der Freiheit, die in diesem Milieu herrscht. Also ich habe mich dort immer mit Wärme empfangen gefühlt und empfinde auch heute noch, wenn ich diese schrecklichen Fotos sehe auf Facebook, mhm. empfinde ich für diese Leute viel mehr Gefühle von Sympathie als für die Bonner Oberschichtsspacken, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mhm. zum Beispiel, die aus den besten Kreisen im Sinne des Milieus kamen. Und ich kann mit dieser Aggression Menschen gegenüber, ich kann mit dieser Aggression auf die Unterschicht
ja.
nicht so viel anfangen, wenn vor allem wenn sie automatisch so mit moralischem Verfall assoziiert wird.
Die Aggression auf die Unterschicht, die kommt aber nicht aus der Bonner Oberschicht, sondern die kommt aus der Bonner Mittelschicht, weil
ja,
das
sicher,
kommt halt immer
natürlich.
Aus der Mittelschicht,
na klar.
die natürlich Abstiegsängste hat. Ne?
Ja. Also, ja, und muss sich ständig nach unten abgrenzen.
Genau. Wahrscheinlich ist das bei mir genauso. Wahrscheinlich ist das genau dasselbe, dass ich sage, zieh dir mal was Anständiges an. Was läufst du hier mit so einem grob karierten Flanellhelm drum? Wie sieht das denn aus? Sieht halt scheiße aus.
Es gibt eine Serie, die ich vielleicht nicht direkt empfehlen würde, weil ich die so gut nicht finde, aber die ist sehr interessant in einem Punkt, und das ist die kanadische Serie Trailer Park Boys. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast.
Ich habe mal angefangen, das zu gucken, aber das war mir zu krass.
Echt? Ja, weil es geht halt um zwei Typen, die jede Staffel aus dem Knast entlassen werden, also am Anfang, und am Ende kommen sie da wieder rein. Und diese Serie hat so wunderbar asoziale und liebenswerte Charaktere. Hm. Und also ich persönlich empfinde nichts als Liebe für sie, und das meine ich so. Die haben auch einen Freund, der wirklich wie geistig behindert wirkt. In Wirklichkeit ist das der schlauste von allen. Und in jeder anderen Community wäre er das Opfer, das Mobbing-Opfer oder ein Gewaltopfer. Aber die kümmern sich um den, ja. Der gehört zur Familie und wird in Schutz genommen und niemand darf dem was antun. Und das finde ich so absolut rührend. Und diese Serie gibt eigentlich genau das wieder, was ich von der Unterschicht erfahren habe. Dass das im Grunde etwas dumme oder vielleicht auch etwas unbewusste Menschen sind, die aber
solidarisch sind.
Total solidarisch sind, genau.
Das ist ja, wahrscheinlich ist das sogar eine Binsenweisheit. Je weniger man hat an Materiellem, also je weniger man materiell hat, desto stärker ist man bereit, dem, der noch weniger hat, was abzugeben. Also das ist ja, es sind ja, das, ich merke das an mir. Je mehr ich gerade habe, desto geiler finde ich, dass ich viel habe. Weißt du? Und muss mich dann echt zwingen, davon noch was abzugeben. Aber wenn ich wenig habe, dann fällt es mir viel leichter, ständig irgendwie einen auszugeben oder sowas. Ja. Also schon, aber auch wenn man zu dieser Unterschicht gehört, man kann sich ja trotzdem ordentlich anziehen. Ich verstehe immer nicht, warum, ich verstehe das nicht. Also ich kann das für mich kann ich das gut begründen. Ne? Ich habe mich früher auch scheiße angezogen und ich weiß auch bei vielen Dingen, die ich angezogen habe, warum ich das getan habe und was da mit mir los war und welche Deformation da zum Ausdruck, also welche geistige Deformation da gerade zum Ausdruck gekommen ist. Aber ich fänd's halt schön, wenn wir, also ne, ich war gerade in Frankreich, noch einen halben Tag in Paris und bin da rumgelaufen und habe gedacht, mein Gott, sie sind besser angezogen. In Spanien, in Italien, in Frankreich sind die Menschen besser angezogen als hier. Mhm. Auch die, die schlecht angezogen sind, auch die, denen du ansiehst, dass sie wenig Geld für ihre Kleidung ausgeben. Die haben halt keinen Anzug aus einem feinen Stoff. Man sieht ja, ob der Anzug aus einem guten Stoff ist oder aus der üblichen Plastikfolie, mit der so viele Leute rumlaufen. Man kann halt auch mit wenigen Mitteln sich hübsch anziehen, sag ich mal. Und das ist auch was ich in Deutschland oft vermisse und in Berlin allemal, dass sich hübsch angezogen wird, dass man einfach so, ich möchte halt auch, ja, ich möchte halt nicht, du hast das mal so schön formuliert, du hast mal gesagt, so die Leute, die sich so brachial auffällig kleiden und bunte Haare und weiß nicht was.
Schau mich an.
Genau, das ist im Grunde, ist das genauso, als würden sie dir am Ärmel zuppeln und sagen, nimm mich wahr, nimm mich wahr, nimm mich wahr.
Ja.
Und das habe ich halt bei diesen ganzen schlecht angezogenen Leuten auch, also die zwingen mich, sie wahrzunehmen, so wie so ein Verkehrsunfall, wobei der Vergleich ein wenig, wie so ein Verkehrsunfall, wo du nicht weggucken kannst und gleichzeitig bekommst du aber nichts Angenehmes zurück. In Paris sind mir so viele Leute begegnet, wo ich dachte so, weißt du, die haben mich jetzt gezwungen, sie anzugucken, aber ich habe was, ein angenehmes Bild zurückbekommen. Und mir kann echt niemand erzählen, dass ein grob kariertes Flanellhemd, am besten noch in 3-4 verschiedenen Farben, dass das ein angenehmer Anblick ist. Ich kann das nicht glauben. Vielleicht ist es das.
Aber ja, weißt du, aber es ist interessant überhaupt, dass du das ansprichst, dass man tatsächlich mit wenig Geld viel aus sich machen kann.
Absolut.
Ich kenn das aus Polen. Da hatte im Kommunismus niemand irgendwas. Man konnte in den Geschäften nichts kaufen und alles, was man halt hatte, waren irgendwelche Stoffe oder alte Klamotten, die man entsprechend umnähen lassen konnte oder selber was draus machen konnte. Aber alle Frauen sahen total schick aus und zwar ganz egal, wie wenig Geld sie hatten. Weil sie so viel Mühe reingesteckt haben, dass sie vernünftig aussehen.
Also, ja, sag ich halt auch mal, es ist halt überhaupt kein Problem, sich, also ich rede jetzt über Männer, bei Frauen, glaube ich, ist es auch relativ nicht so schwer. Für Frauen ist es immer schwierig, Schuhe zu kaufen. Das erkenne ich an. Das ist eine Katastrophe. Ja, doch, es ist eine Katastrophe. Für Männer ist es total simpel. Also es ist überhaupt kein Problem, sich ein weißes Hemd zu kaufen. Die gibt es auch günstig. Es ist überhaupt kein Problem, sich eine dunkle Hose zu kaufen. Das kann auch eine Jeans sein. Und es ist überhaupt kein Problem, darüber irgendwie eine Jacke anzuziehen, die nicht aussieht, als wäre es der letzte Penner. Also man, ne? Das ist total problemlos. Und man ist dann einfach angenehm angezogen. Ich verlange ja gar nicht, dass jemand sich total schick kleidet und maßgeschneiderte Klamotten so. Klar ist das schön. Das sieht super aus, wenn jemand in maßgeschneiderten Anzug rumläuft. Aber ich hätte halt gerne, dass ich nicht immer irgendwie so eine Zumutung vor die Augen gekübelt kriege.
Weißt du, das Problem ist auch der Klassenkörper, was ich jetzt mal so bezeichnen würde. Also Klassenkörper ist eigentlich, bei Bourdieu kommt, glaube ich, dieser Begriff vor. Jedenfalls, der Klassenkörper bezeichnet das Phänomen, dass wir mit unserem Körper und wie wir ihn einsetzen zur Interaktion mit anderen Menschen total stark geprägt sind von unserer sozialen Herkunft, von dem, wie wir gelernt haben zu sein. So, ich habe ja mal Psychotherapie gemacht, habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber ich hatte eine und da war es so, dass ich sehr wenig Selbstbewusstsein hatte und das auch stark äußerlich zur Schau getragen habe.
Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen?
Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, nenn es wie du willst, aber ich hatte einfach das Gefühl, minderwertig zu sein.
Okay, Selbstvertrauen. Also für mich macht da einen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, weil man kann ja sich ja minderwertig fühlen und sich trotzdem seiner Selbstbewusstsein.
Ja, also, okay, aber du weißt, was ich meine. Ich meine jetzt einfach, ich meine jetzt ein Unbehagen in seinem Körper zu stecken und damit verbunden ist es auch nicht schön, oder es wird als nichts Erstrebenswertes erachtet, sich schön zu kleiden. Denn warum soll ich einen hässlichen Körper schön kleiden? Oder warum soll ich einen Körper, den ich nicht als den meinen empfinde, in irgendwelche Sachen stecken, mit denen ich mich ausdrücke, wenn ich mich gar nicht ausdrücken möchte? Und
witzigerweise hatte ich das genauso. Ich bin da nur selbst rausgekommen.
Ja, pass auf. Meine Psychotherapeutin hat gesagt, pass mal auf, nächste Session machen wir etwas, was nichts hier in diesem Raum stattfindet, sondern wir gehen shoppen.
Ja.
Und ich habe die angeguckt und dachte, die will mich wohl verarschen, wieso shoppen? Und die hat mich tatsächlich mit shoppen genommen und sie ist mit mir in lauter Läden gegangen, in die ich nie im Leben von alleine gefunden hätte. Mhm. Boutiquen, wo ein Pullover unter 200 Euro nicht zu kriegen ist. Ich hätte mich nicht getraut, diese Klamotten anzufassen, so eine Bluse überhaupt in die Hand zu nehmen. Sie hat es mir einfach rausgenommen und hat gesagt, hier, zieh das an. Mhm. Geh in die Umkleidekabine, zieh das an. So, ich habe diese Klamotten, die ich nie sonst angefasst hätte, angezogen und habe mein blaues Wunder erlebt, ja. Weil das stand mir, diese Erfahrung, diese unglaublich krasse Erfahrung, dass es mein Körpergefühl beeinflusst, was ich trage und woher ich es habe. Das hat mich absolut umgehauen. Aber was ich noch viel tragischer fand, war, dass ich tatsächlich in diese Läden nie von alleine hineingefunden hätte. Weil meine Eltern nämlich immer nur Sonderangebote bei C&A gekauft haben. Und das war nämlich auch mein Zugang zu diesen Sachen. Klamotten, okay, muss halt. Ja, das ist nichts, was man sich kauft, um sich gut zu fühlen, sondern das ist etwas, was man kauft, damit einem nicht kalt ist. Und je billiger, desto besser. Mhm. Und das Billigste war halt gut genug. Und die Psychologin, die gesagt hat, du kannst auch in andere Läden reingehen. Das war eigentlich wie so eine Frau, die mich von der einen Schicht in die andere herausführt und mir zeigt, wie stark das, was man sich leisten kann oder wie stark das Gefühl von den eigenen Möglichkeiten tatsächlich auch beeinflusst, wie man sich fühlt.
Ja.
Und ich denke, das trifft auch sehr viele Leute zu aus der Unterschicht, die man selber als so einen schrecklichen Anblick empfindet, die dann auch doch die entsprechende Körperhaltung dazu haben, so Schultern hochgezogen, Rücken nach vorne, weißt du, so dieser Karottenjeans, diese Karottenjeans-Körperhaltung, dass die einfach nicht anders können, dass das so inkorporiert ist, diese ständige Erfahrung der eigenen Begrenzungen, dass sie da nicht raus können. Und jemand müsste sie wirklich, wie meine Psychologin, an die Hand nehmen und sie zu den Klamotten führen und ihnen zeigen, wer sie sein können.
Wobei du dir dann, wenn du das tun würdest, immer noch die Frage gefallen lassen müsstest, warum sie denn überhaupt so sein sollten. Also, weil du hast ja, genau, interessanterweise genau wie ich hatte das auch sehr, 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 sehr lange, dass ich meinen Körper so als, es trägt halt meinen Geist durch die Gegend und den finde ich ganz okay. So, ne, das war so meine Haltung dazu und ähnlich bin ich halt auch lange Zeit mit Kleidung umgegangen, dass ich gesagt habe, ja, so egal, das T-Shirt, Fließjacke drüber, reicht doch.
Ne? Fließjacke, ja.
Ja, Fließjacke. Fließjacke finde ich ein total geiles Kleidungsstück. Das Problem ist nur, bisher ist noch kein Fließjackenhersteller auf die Idee gekommen, die Dinger mal so zu designen, dass sie elegant aussehen. Mhm. Man kann auch elegante Fließjacken designen. Dann darf da natürlich nicht riesengroß The North Face draufstehen. Oder was steht sonst noch immer drauf? Also irgendwie Outdoor-Firmenname riesengroß. Das darf da halt nicht stehen. Die Dinger dürfen halt auch nicht geschnitten sein wie ein Sack.
Ja.
Also man könnte die sehr, sehr, sehr elegant designen. Und ich würde, also sobald jemand mit einer elegant geschnittenen Fließjacke daherkommt, bin ich der Erste, der dafür viel Geld ausgibt, weil ich Fließjacken sehr liebe. Also zur Temperaturregulation funktionieren die bei mir sehr gut. Ich bin da über diverse Mechanismen, also diverse Geschehnisse in meinem Leben dann letztlich selber rausgekommen, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass mein Körper halt erstens ich ist, also das ist nicht trennbar, sondern mein Körper ist mein Geist kommt aus meinem Körper, also das ist halt eins, das ist eine Einheit und mit dieser Einheit kann ich was machen und dieser Einheit, wie du auch sagtest, ich kann mir was anziehen, was dann auch letztlich wieder identitär rückkoppelt. Mhm. Sprich, wenn ich mir ein Sakko anziehe, dann fühle ich mich auch besser. So.
Ja.
Das ist halt ganz wichtig. Und darum macht halt Shopping auch so viel Spaß. Darum macht es halt auch so viel Spaß, sich neue Klamotten zu kaufen.
Ja,
weil
wenn
man sich dann auch
kann,
wieder ein bisschen neu fühlt.
Kann, weißt du, wenn man nicht immer in den McDonald's reinlatscht, im übertragenen Sinne.
Ach so, wie?
Also man kann essen gehen. So, ja. Man kann sich jetzt eine tolle französische Bäckerei aussuchen und sich da was holen. Oder man kann einfach aus dem Unbewusstsein heraus, dass es auch noch andere Sachen gibt, einfach immer wieder nach McDonald's gehen.
Ach so, verstehe, ja. Mhm.
Ja, und dasselbe gilt halt auch für Klamotten.
Mhm. Ja, stimmt. Hauptsache billig und macht satt. Ne?
Ja, genau, ja. Ganz genau. Und man muss den Leuten halt erstmal zeigen, dass es auch anders geht. Ja.
Und ist dass es auch billig und also billig und macht satt, also dass es ja auch billig geht. Also ich finde das halt, ne? Das macht halt nicht nur satt, sondern es macht auch glücklich dann. Also und auch das ist billig. Also ich kann auch billig essen gehen, um bei der Metapher zu bleiben. Ich bin in der Lage, hier in Berlin für 7,50 € essen zu gehen und danach unfassbar befriedigt aus dem Restaurant oder
absolut,
oder
aber das setzt ja voraus, dass du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen zwischen mehreren Alternativen.
Eine Entscheidung
und dass
gegen
es dich
McDonald's
nicht Zombie gegen, gleich dahin genau. zieht, wo sowieso alle hingehen.
Genau, dazu muss ich dann aber erstmal die Alternative aufgezeigt bekommen und den Wert in dieser Alternative erkennen. Natürlich.
Genau, und wissen, dass es für dich einen Mehrwert bietet. Ich habe in meiner letzten Folge in trockenen Büchern ein sehr interessantes Thema angesprochen. Es ging da um Warenästhetik und eine Studie hat halt gezeigt mit Energy Drinks, dass also du hast halt zwei Gruppen von Leuten und den einen gibst du einen Energy Drink und sagst denen, der kostet 2,50 € und den anderen gibst du einen Energy Drink. Es ist genau derselbe Verpackung, selber Inhalt, du sagst aber, der kostet 7,80 € oder so. Und was rauskam war, dass die Leute, die den teureren Energy Drink bekommen haben, dass die eine höhere Leistung erbracht haben, signifikant höhere Leistung als die in der Kontrollgruppe. Und wenn man das jetzt auf die Kleidungsgeschichte ausweitet, es ist genau das Gleiche. Du hast so einen Placebo-Effekt für die Reichen, die sich bestimmte Klamotten leisten können oder einfach Klamotten, die etwas anderes vermitteln. Du hast schon gesagt, es kann schon preiswert sein, aber es muss wenigstens nicht für Penner stehen, sondern irgendwie für bemüht sich oder so oder elegant oder
das,
was weiß
selbst
ich.
Das, also selbst das ist gar nicht was, wenn ich jetzt mal wieder was auf meinen, ne, das ist ja eigentlich so eine Geschmacksdiskussion. Wenn ich jetzt meinen Geschmack hernehme und sage, ich möchte nicht, dass ihr rumlauft wie die letzten Penner, also, ne, also wenn ihr rumlauft wie die letzten Penner, braucht ihr euch nicht zu wundern, dass ihr euch behandelt werdet wie die letzten Penner. Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Ne? Die ganzen Sprüche von Mutter, die kann man da ja darauf anwenden. Ich erwarte wirklich von niemandem, dass er hingeht und im Anzug rumläuft. Ich fände es halt geil. Also ich fände es halt geil, wenn alle in schön geschnittenen Anzügen aus tollen Stoffen rumlaufen könnten. Aber geht halt nicht, weil ist nicht bezahlbar. Ich erwarte. Ich hätte gerne eine Welt, in der Leute aufhören, mit dämlich bedruckten T-Shirts durch die Gegend zu laufen und sich dann auch noch für individuell zu halten. Was sie ja nicht sind, weil dieses T-Shirt gibt's ja auch 80 Mal oder 80.000 Mal. Ich erwarte nicht, dass sich da jemand bemüht, sondern dass so ein bisschen ein Gespür dafür, dass bestimmte Sachen einfach überhaupt wirklich schrecklich aussehen. Kennst du diese Schuhe die auch gerne von Männern getragen, aus 3-4 verschiedenen Farben und dann am besten noch mit Klettverschluss. Ja, das ist das. Und da drin dann auch noch irgendwelche bunten Socken, am besten mit lustigen Mickey Maus Motiven. Ich empfinde das als durchgehenden Fauxpas. Das ist ein ganz schlimmes. Ja, aber ich erwarte nicht, dass sich jemand bemüht, sondern ich verstehe immer nicht, wie die Leute so wenig Wert auch darauf legen können. Und dann bin ich wieder bei dir, so wenig Wert darauf legen können, wie sie nach außen wirken. Weil auch wenn diese ganzen Ismengeier rumrennen, sagen, nein, das ist ja gar nicht wichtig und das ist ja auch, weiß der Geier, was das ist, bestimmten Ismus zu sagen, zieh dich ordentlich an und dass das ja eigentlich schädlich wäre und so ist, so funktioniert die Welt aber halt. Und das kann man
weißt
natürlich
du, das Problem ist ja auch, dass die meisten Menschen in irgendwelchen sozialen Zusammenhängen stecken.
Ja, klar.
Und jetzt stell dir vor, du hast halt, dein Alltag sieht so aus, dass du halt malochen gehst so und nach der Arbeit gehst du zu deinen Kumpels in die Kneipe und der Wirt hat immer dasselbe T-Shirt an, da steht drauf, Bier formte diesen Körper.
So. Diesen schönen oder
und
so ähnlich.
In diesen Kreisen gelten solche T-Shirts als voll witzig. und LOL und so, ja?
Das wahrscheinlich.
Und da kannst du, da kommst du auch nicht raus. Dann willst du gemocht werden, du passt dich diesen Menschen an, du ziehst dir diese Jeansjacke an und das Jeanshemd und die Jeanshose dazu, damit du genau wie deine Kumpels genauso auf diese Art am Spielautomaten lungern kannst oder auf dem Barhocker. Und so einer kann nicht einfach hergehen und sagen, ja, okay, ich kleide mich jetzt irgendwie vernünftig und ciao Leute, weil ich brauche euch nicht mehr. Und damit wäre das ja verbunden. Das ist ja das Schlimme. Du kannst nicht einfach einen schichtspezifischen Kleidungswechsel vollziehen und dann erwarten, dass du in deinem Milieu genauso wahrgenommen wirst wie früher. Das ist halt auch das Problem.
Du meinst einen milieuspezifischen Kleidungswechsel vornehmen, um dann zu erwarten, Ja, stimmt. Das heißt, letztendlich beurteile ich natürlich dann auch das Flanellhemd aus meinem Milieu heraus, in dem sowas halt niemand anzieht. Außer die Mädchen, wenn sie sich dann vorne noch so einen Knoten reinmachen und ansonsten auch sexy aussehen. Wobei, ja. Nee, auch dann nicht. Also, ja, stimmt.
Aber hast du auch mal darüber nachgedacht?
Dann darf ich dieses Urteil aber doch auch gar nicht fällen, ne? Weil dann darf ich niemanden danach beurteilen, wie er rumläuft. Was ich aber tue und was ich auch nicht aufhören werde, nur weil ich das jetzt erkannt habe.
Aber
weil
hast du auch mal darüber nachgedacht, dass jemand, der sich so kleidet in einer Weise, die dich aufregt, dass er genau solche Leute wie dich auch aufregen will damit?
Das regt mich noch nicht mal auf, mich enttäuscht das. Das ist das Tragische. Also es ist noch nicht mal so, dass man mich damit auf die Palme bringen würde. Dann könnte ich es noch verstehen, ne? Schön trollen. Sondern ich finde das schade. Ich finde es schade, weil es das Gesamtbild der Realität, ich hatte das gestern, das war so klasse, ich bin gestern aus dem Flugzeug ausgestiegen, ne? Die meisten im Flugzeug waren gut angezogen, die meisten waren nämlich Franzosen. Ich kam aus Paris, also wo auch außer den Touristen die Leute gut angezogen waren, zumindest in meiner Wahrnehmung, steige aus diesem Flugzeug aus, komme in Tegel in den Flughafen rein, mir kommen gleich so zwei Männer entgegen, mit tatsächlich eben diesen karierten Flanellhemden. Der eine hatte es sogar noch offen, so als Jacke getragen, so, aber es war halt ein Hemd. Und ich dachte, ja, da sind wir wieder schön in Deutschland, Schuhe mit Klettverschluss, also das ist volle Programm irgendwie. Und ich lache mich dann halt, also streckenweise lache ich mich halt wirklich kaputt, weil ich denke, wie kann man sich so unfassbar schlecht anziehen? Also wenn dann auch so die Leute 7 Farben am Körper tragen und es regt mich aber nicht auf, sondern ich finde es sehr, sehr schade, weil es macht die Welt ein bisschen
hässlicher.
Hässlich ist das falsche Wort, aber ja, es macht die Welt ein bisschen hässlicher. Es wäre schön, wenn alle irgendwie elegant aussehen würden und nicht und vielleicht auch regelmäßig duschen würden, das ist ja auch so ein Problem. Ja.
Ja, ich sehne mich ja auch, also Mad Men zum Beispiel ist ja deswegen auch so eine schöne Serie, weil die Welt dort noch wie aus einem Guss ist.
Ja.
Alle toll gekleidet, die Möbel passen alle zueinander, sogar die Produkte sind wie aufeinander abgestimmt. Du machst nicht den Kühlschrank auf und hast da irgendwie 100.000 verschiedene Stile, wie man so einen Joghurt gestalten kann oder was, sondern du hast, es hat irgendwie alles dieselben Fonds. Oder es sieht halt alles wie aus einem Guss aus. Und das ist etwas, was ich im Leben auch vermisse. Dass Menschen sich auf einen Stil einigen. Verdammt nochmal.
Ja. Und dann aber bitte auf meinen.
Ja, genau. Natürlich.
Der Luis fragt, klassische Städtefrage. Erstens, Frankfurt oder Berlin? Zweitens, als Schwabe, Frankfurt oder Berlin? Offensichtlich ist Luis Schwabe. Schön.
Keine Ahnung, ich mag eigentlich beide Städte und an Frankfurt liebe ich die Museen.
Als Schwabe ist es auch überhaupt kein Problem. Das Problem bei Schwaben ist nicht, dass sie Schwaben sind, sondern das Problem an Schwaben ist, wenn sie sich verhalten wie Schwaben.
Also geizig sind.
Nee, laut. Laut und selbstverliebt. Das ist, wie ich die Schwaben erlebe.
Das erklärt einiges. Also, das erklärt nichts. Aber in Polen nennt man die Deutschen abfällig Schwaben. Das heißt, wenn man böse sein will, wenn man etwas Böses über Deutsche sagen will, sagt man der Schwabe.
Lass das jetzt aber bloß nicht diese ganzen Spasemacken hören, die versuchen, einen Schwabenhass, also den Berliner Schwabenhass herbeizustilisieren, indem sie Zeitungsartikel und das Internet vollschreiben. Mhm. Weil das ist immer so schön. Also es wird halt immer so getan, als gäbe es ja einen Rassismus, der sich an Schwaben entlädt. Da muss ich immer sehr lachen. Vollidioten. Nein, ich kenne reichlich Schwaben. Und ich habe auch schon reichlich Schwaben, also noch wesentlich mehr Schwaben, als ich persönlich kennengelernt habe, erlebt. Und das sind alles völlig normale, freundliche Menschen, die halt einen etwas komischen Dialekt sprechen. Aber wenn Schwaben auffällig sind, also es ist nie so, dass ich am Nachbartisch dann denke, so, oh, da sitzt ein Schwabe. Aber was halt oft passiert, insbesondere im Ausland fällt mir das auf, ist, dass wenn da Schwaben sitzen, dass sie unfassbar laut sind. Unfassbar laut, unfassbar, also so sich in den Mittelpunkt krakehlen. In Restaurants sitzen und immer so bei hier und da immer so, also das, die sind sehr, 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 wie nennt man das denn? Die sind so undezent. Schwaben, also das ist, es gibt keine Landsmannschaft, die ich für weniger dezent halte als die Schwaben. Das ist eigentlich eher das Problem. Und wenn die sich aber dezent verhalten würden, wie alle anderen auch, oder wie die meisten anderen auch, dann hätte auch niemand, dann wären die wahrscheinlich auch nie das Spottopfer geworden. Was ja ganz interessant ist, die Ostfriesen sind ja nicht mehr die Opfer, ne? Das ist die Schwaben. Frankfurt oder Berlin ist halt die Frage, was du vorhast, ne? In Frankfurt wird's ernst, in Berlin nicht. Unter zwei Bedingungen ist Berlin total super. Man kann in Berlin total super arm sein. Also, ne, so rumslackern den ganzen Tag. Mit wenig Geld irgendwie sich so durchschlagen und immer mal irgendwo auf der Admiralbrücke sitzen und Gitarre spielen oder sowas. Und man kann in Berlin, wenn man genug Geld hat, also man muss gar nicht viel haben, aber wenn man ein ordentliches Einkommen hat, kannst du halt in Berlin auch noch leben wie ein Fürst. Weil die Stadt sehr günstig ist. Ist alles halt günstig. Also du kannst günstig essen gehen, du kannst günstig wohnen, das ist ganz prima. Und du kannst vor allen Dingen in Berlin, und das ist eigentlich das größte Pfund dieser Stadt, habe ich oft das Gefühl, du kannst in Berlin scheitern, ohne dass du sofort am Boden landest. Und das ist der Unterschied zu Frankfurt. In Frankfurt ist es gediegen. Die Frankfurter sind gut gekleidet und die sind höflich. Die sagen nämlich guten Tag und auf Wiedersehen und bitte und danke. Die sind zwar meistens sehr ruppig nicht freundschaftlich, aber sie sagen guten Tag, auf Wiedersehen, bitte und danke. Das finde ich schon mal sehr viel wert, weil das kriegen die Berliner nicht hin. Und sie sind, wie gesagt, gut angezogen. Aber in Frankfurt hast du halt das Problem, dass in Frankfurt zu leben so teuer ist, dass du nicht scheitern darfst. Und darum sind in Frankfurt aus meiner Wahrnehmung der Jahre, die ich hatte, darum sind in Frankfurt die Leute eher verspannt. Also eher, ne, also die sind immer, also die, ja, weil du halt, wenn du scheiterst, dann, ne, die Mieten sind so hoch, das Essen gehen ist so teuer, du bist halt sofort raus aus allem, wenn du da auf die Fresse fällst. Und das ist in Berlin nicht der Fall. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool an Berlin. Und ich glaube auch nicht, dass das jemals aufhört, weil Berlin wird halt immer eine arme Stadt sein. Das heißt, sie wird immer günstig sein. Weil hier wohnen 3,5 Millionen Leute und ich glaube nicht, dass hier Arbeit für 3,5 Millionen Leute ist und es gibt keine Industrie, die irgendwie wertschöpfend wirken könnte, so wie, ne, im Rheinland, wo wir herkommen, dann die Raffinerien, Automobilindustrie, Chemo und sowas. Sowas haben wir hier ja alles nicht. Trotzdem haben wir 3,5 Millionen Einwohner. Und ja, ich glaube nicht, dass das hier jemals so Pariser, Londoner, New Yorker Verhältnisse haben wird. Also, dass du, ne? Einer der mit war an der Loire, der lebt in Paris und hat erzählt, was er so für Miete bezahlt. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist also irgendwie 50 Quadratmeter Wohnung zu zweit. In einer echt schlechten Gegend. Was? 1500 Euro.
Heftig.
Im Monat. Ja, das ist echt total schlimm. Also, das ist halt in Berlin super eigentlich. Also, wenn du viel rumlungern willst und auch mit wenig Mitteln ein komfortables und vor allen Dingen auch mit vielen Eindrücken versehenes Leben willst, dann komm nach Berlin. Dafür ist das super. Und wenn du Geld hast, ist es hier halt total geil, weil dann kannst du dich auch super abgrenzen und ziehst halt in eine teure Gegend, wo schöne Restaurants sind und Bioläden und so. Was weiß ich, Prenzlauer Berg, bestimmte Ecken von Kreuzberg und Mitte, da geht das sehr gut. Und dann hast du halt auch mit dem Siff, der in dieser Stadt sich doch recht stark zeigt, relativ wenig zu tun. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch hier so ein Lebensgefühl zu haben, wie in, weiß ich nicht, Frankfurt, München, Hamburg, so dass du dich halt, wo du dich für was Besseres halten kannst. Also weil die Unterschicht lässt sich hier sehr gut ausblenden in Berlin. Damit beantwortet sich die Frage eigentlich auch, Berlin, Frankfurt oder Berlin, wenn du einen ordentlichen Job hast. Weil in Frankfurt brauchst du den garantiert. Ja. Du hast genug. Frage von Jens. Was ist eigentlich Toggle?
Was ist eigentlich eine Quaddel?
Nee, Toggle ist ein englisches Wort.
Was ist ein Quabbel?
Nee, Toggle ist ein englisches Wort. Das musste ich auch irgendwann neulich mal lernen und mich davon für auslachen lassen, als ich fragte, was heißt das eigentlich? Das können Nerds ganz gut. Ne? Leute auslachen, die nicht das wissen, was sie selber wissen. weil das war unter Nerds, weil ich sagte, was ist das? Stellt sich raus, Toggle ist einfach nur der Begriff für Schalter.
Aha, okay.
Und zwar auch in Software. Also, ne? Also wenn etwas eine Zustandsänderung bewirkt, ist das ein Toggle, also ein Schalter. Und da viele Leute gerne englische Worte benutzen, weil das irgendwie profimäßig klingt, weigern die sich halt zu sagen, ich habe da einen Schalter einprogrammiert, sondern die sagen, ja, das toggelt dann etwas. Was letztendlich an aus. So einfach ist das.
Nie gehört.
Frage von Julian. Leider war die alte Vrindheit nicht in der Lage zu begründen, was einen Reiskocher besser macht als die konventionelle europäische Art der Zubereitung. Was macht den Reiskocher also geiler? Holgi, wenn der immer noch ungenutzt im Schrank steht, kriegst du nie wieder was vom Wunschzettel. Nein, es steht nicht ungenutzt im Schrank, sondern ich benutze meinen Reiskocher selbstverständlich. Was ich am Reiskocher geiler finde, ist, dass es so eine Fire-and-Forget-Lösung ist. Hast du einen Reiskocher?
Nee. Warum ich weiß nicht mal, wie so ein Ding aussieht.
Das ist ein Topf, ne? Wie kann ich das? Wie eine Fritteuse, sagen wir, ne? Mhm. Also natürlich nicht mit so Fett drin und so. Wie eine Fritteuse, also ein Topf. In diesem Topf ist noch ein Topf. So, ne? Also ein, sagen wir mal, ein Behälter. In diesem Behälter steht eine, in meinem Fall, eine antihaft beschichtete Schüssel. Und die steht auf einem Schalter, auf einem Toggle.
Okay.
Die steht auf einem Schalter. Jetzt kippst du oben Reis rein, kippst Wasser rein, in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Und dadurch drückt das Gewicht der Schüssel den Schalter runter. Dann schaltest du am ersten Deckel drauf, schaltest das Ding ein, im Deckel ist so ein Loch, und dann fängt das irgendwann an zu kochen. So. Also weil die Schüssel ist auch erhitzbar, da ist dann irgendwie noch Heizplatte drunter. Und das Wasser zieht dann in den Reis ein, also kocht in den Reis ein, und ein Teil des Wassers verdampft durch dieses Löchlein in dem Deckel. Und irgendwann ist das fertig. Und ich vermute mal, dass das tatsächlich so ein Gewichtsding ist. Also das habe ich aber noch nicht so richtig erkannt. Dass wenn genug gekocht ist, also genug Wasser verdampft ist, wird diese ganze Schüssel leicht genug, dass der Schalter das Ding aufhört zu kochen. Also das, ne, dass die Schüssel sich hebt, den Schalter schaltet und der hört dann auf zu kochen. Das heißt, du kannst deinen Reis einfach da reinschmeißen und vergessen.
Mhm.
Und dann steht der da und da brennt auch nichts an und gar nichts. Und das finde ich halt total cool. Dass man einfach fire and forget. So.
Mhm. Und wirkt Schritt sich rein, das klick. In irgendeiner Weise, diese Kochtechnik, auf den Reis selber aus?
Das ist eine gute Frage. Ich koche eigentlich erst, seit ich den Reiskocher habe, koche ich oft Reis.
Ah, okay.
Und davor habe ich halt viel, also ich mache halt viel Risotto. Das kochst du halt komplett anders. Da sorgst du halt dafür, dass die ganze Flüssigkeit langsam in den Reis einsickert. Und der cremig wird. Und so normalen Reis koche ich eigentlich erst, seit ich den Reiskocher habe, so häufig, dass ich mich überhaupt als Reisesser bezeichnen würde. Davor habe ich total selten Reis gekocht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es war. Ja, kauf den Reiskocher, falls du gerne Reis isst.
Sehr gerne. Wird gemacht.
Brav. Frage von Johannes. Und damit haben wir, das ist die letzte der vergessenen Fragen, ne?
Ja, könnte ja. sein.
Ich habe das Video von Caroline Kebekus über die katholische Kirche, welches der WDR zurückzog, in die Facebook-Gruppe gepostet, wo ich mit meinen 29 Mitbewohnern des katholischen Wohnheims rege kommuniziere. Ich bekam dafür keinen einzigen Like. Habe ich dennoch etwas richtig gemacht? Ja.
Nein, sage ich.
Okay, warum nicht?
Weil Leute mit solchen Angriffen nur ihren Glauben stärken. Oder die fühlen sich in ihrem Glauben bestärkt, wenn man sie angreift.
Weil es eine Prüfung des Herrn ist?
Hör mal, Leute, also man muss diese Kämpfe auf jeden Fall führen, aber man muss sie mit positiven Gefühlen führen, mit Empathie und mit Verständnis. Denn das sind keine bösen Menschen. Ja, das sind Menschen, die vor irgendetwas Angst haben, die vor Veränderung Angst haben.
Ja, Religion
und
ist
so, ja. Und wollen wir ihnen noch mehr Angst machen? Wollen wir ihnen zeigen, dass die Atheisten wirklich diese bösen Menschen sind?
Ist dieses Video so schlimm?
Nein, und diese Lust sieht man so oft bei so vielen Atheisten.
Aber ist dieses Video so schlimm? Ich habe das einmal gesehen und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, als wäre das ganz furchtbar.
Ja, aber der Typ fragt ja, ob er irgendwas richtig gemacht hat. Damit meint er ja, ob er irgendwie seiner aufklärerischen Pflicht nachgekommen ist, auch wenn niemand dieses Video geliked hat. Und ich habe für mich in den letzten Wochen herausgefunden, dass es eigentlich nichts Wichtigeres gibt, als Gläubigen zu zeigen, dass sie nichts zu verlieren haben, wenn sie die Religion aufgeben.
Ja. Sie haben ja schon was, also das ist so lange her, dieses Kebekus-Video. Wenn ich mich recht erinnere, zeigst du ihnen ja, was sie verlieren, wenn sie ihre Religion aufgeben, beziehungsweise zeigst du ihnen, wovon sie sich verabschieden, also von welchen eigentlich, ich sag mal, schädlichen Einflüssen sie sich verabschieden, wenn sie sich von ihrem Glauben verabschieden.
Ich weiß es nicht.
Ich kann mich echt nicht mehr an dieses Video so richtig erinnern.
Also dieses Video, das war, ich glaube, es ist das, wo sie halt vorne so als Nonne steht, ja. Und im Grunde geht es halt um Kindesmissbrauch, und es ist halt ein witziges Video, was im Grunde alles, was schief läuft an der katholischen Kirche, auf die Schippe nimmt. Mhm. Und ich finde, dieses Video hat auch die volle Berechtigung. Es ist zwar hart, ja, aber es ist gut als Ausdruck von Verachtung dieser Institution, ja, gegenüber. Aber für andere Atheisten oder für andere Kirchenkritiker. Und weißt du, ich sehe die Sorge der meisten religiösen Menschen halt darin, auch die Sorge gegenüber der Wissenschaft, dass aus Menschlichkeit Unmenschlichkeit wird. Das fürchten die ja.
Ja, das fürchten die.
Dass die Wissenschaft,
das ist ein absolut beliebtes Argument,
alles wegnimmt. Ja,
nee,
ist ganz
vor allen Dingen
genau.
Das beliebte Argument, dass dann die Moral verschwunden wäre. Also die leben in der festen Überzeugung, dass nur ihr Glaube in der Lage ist, einen moralischen Kompass zu geben.
Genau, und das ist fürchterlich, weil die Liebe ist nicht weniger schön, wenn man weiß, wodurch sie im Gehirn erzeugt wird, als wenn man glaubt, dass da irgendwie ein Amor was in dein Herz reingeschossen hat mit einem Pfeil, oder dass der liebe Herrgott da drin sitzt und dein Herz anheizt. Ja? An dem Gefühl ändert sich nichts. Mhm. Die scheinen aber zu glauben, sobald Gott weg ist aus diesem Ding, ist auch das Gefühl weg, ist jeder Lebenssinn weg. Und man muss denen mal klar machen, dass die Wissenschaft eigentlich total auf der Seite der Moral steht. Guck, unmoralisches Handeln ist, wenn du einem Menschen mit Zuckungen sagst, dass er von einem Dämon besessen ist und ihn aufgrund dessen tötest.
Ja.
Religiös gerechtfertigt. Wenn du aber sagst, die Wissenschaft hat festgestellt, Leute, die so zucken, vielleicht haben die einfach nur Epilepsie und man kann sie behandeln, dann ist das doch moralisch überlegenes Handeln, oder? Ohne Wissenschaft nicht möglich.
Es ist funny,
und das muss man den Leuten klar machen, dass die Wissenschaft auf der Seite der Moral ist.
Ja, wobei sie dann direkt sagen, die Wissenschaft hat auch die Atombombe möglich gemacht.
Ja,
ne?
Bla.
Ja,
das
sicher.
Ist kein Argument.
Nee, vor allen Dingen nicht, wenn es darum geht, mit einem irrationalen Überzeugungssystem zu konkurrieren, das wahrscheinlich in seiner Geschichte, also Glauben, also oder die Organisation von Glauben oder das organisierte, eigentlich ist es ja das organisierte Ausnutzen eines Mechanismus im Gehirn, der es überhaupt erst möglich macht, dass man etwas glaubt. Das hat wahrscheinlich mehr Leid über die Menschheit gebracht als die Atomkraft. Ja.
Exakt. Genau.
Die Entdeckung der Atomkraft.
Und wenn man etwas Gutes gemacht haben will, ja, dann bestimmt nicht darum, indem man an katholische Menschen irgendwelche sie beleidigen Videos postet, sondern indem man mit diesen Menschen tatsächlich redet, auch wenn ich weiß, dass das bei Fundamentalisten halt nicht der Fall ist, ja, aber wenn das normale Menschen sind,
genau,
kann man
die wenigsten
mit denen
Religiösen
reden.
Sind ja Fundis. Also
ja, das stimmt ja. Ja, es geht halt darum, dass man zeigt, die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es keine Seele gibt, gibt dem Leben mehr Bedeutung, mehr Wert.
Ja, natürlich.
Und der Glaube an einen Himmel macht das Leben einfach zum Wegwerfprodukt. Wenn man das den Leuten einfach mal klar machen würde. Oh, ich könnte mich wieder aufregen.
Ja, tust du gerade, aber funktioniert ja auch sehr gut. Also stimmt, also, ja, das im Grunde rennst du da offene Türen mit mir ein. Und damit sind wir ja auch schon praktisch am Ende angelangt. Als Podcast wird das ja sowieso eine kurze Sendung, weil wir ja diese unglaublich witzigen Viertelstunde oder wie lange das war, noch rausschneiden werden. Damit sind wir bei der Frage angelangt, die wir letztes Mal unterschlagen haben, was aber sowieso auch nicht mehr funktioniert hätte, weil dein Akku alle war. Der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure, die da lautet, wie geht's uns denn heute?
Heute geht es mir persönlich nicht so gut, denn ich habe schlecht geschlafen. Ich habe ein Problem mit meinem Kissen. Es gibt 8 verschiedene Arten, wie dieses Kissen liegen kann. Und ich finde einfach nicht heraus, wo die Seite ist, auf der ich gut schlafen kann. Und das führt dazu, dass ich ständig am Rummachen und Kissen am Umstellen bin und einfach keinen Schlaf finde. Aber man kann mir nicht helfen. Ich kann das nur durch eigenes Ausprobieren richtig stellen.
Mir geht's gut, weil ich mal ausgeschlafen habe. Also ich habe letzte Nacht 8 Stunden geschlafen, was für mich sehr unüblich ist. Aber ich war halt echt fertig nach dieser Reise jetzt. Also ich hätte sogar noch Zeit gehabt, eine Stunde durch Paris zu latschen und habe aber gesagt, ich kann nicht mehr. Ich war so platt. Ich bin am Flughafen im Wartebereich sogar irgendwie kurz weggenickt, mir ein Kinn auf Brust geschlagen und wieder aufgewacht. Also so das Übliche. Nein, also mir geht's blendend. Ich habe natürlich wieder viel zu viel Stress, wie immer, weil ich mir viel zu viel aufhalse, auch viel zu viel produziere gerade. Ich habe immer noch 3 Sendungen hier liegen, die noch unveröffentlicht sind. Und das sind alles 3 eigentlich echt schöne Sendungen. Und ich produziere die ganze Zeit weiter. Jetzt ne, die Vrindheit und gleich nehme ich noch eine Sendung auf. Das heißt, ich habe dann heute Nachmittag, weil ich da auch dann keine Zeit für haben werde, heute Nachmittag 4 Sendungen hier liegen, die noch unveröffentlicht sind. Also ich gebe es mir gerade wieder heftig, aber eigentlich geht's mir gut. Eigentlich geht's mir wirklich sogar sehr gut. Ich habe gut geschlafen, alles ist in Ordnung. Außer die Entropie meiner Wohnung, hier ist es extrem unordentlich. Aber ich will ja nicht jammern. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause.
Ja, wir gehen nach Hause jetzt.
Ich gehe jetzt auch nach Hause. Dann sprechen wir uns in 2 Wochen, hoffe ich. Mhm. Das wäre dann der 23. Februar. Ihr die Hörerschaft bildet, bekommt mit, ob wir uns da wirklich sprechen, indem ihr entweder darauf hofft, dass ich die Sendung rechtzeitig ankündige, oder aber den Kalenderfeed abonniert, in dem normalerweise die Live-Sendung mit hinreichend Vorlauf angekündigt werden. Ich habe nur gerade verkackt, sowohl letztens die Ferngespräche habe ich verpeilt, als auch die Vrindheit von heute habe ich verpeilt. Aber ich gelobe Besserung, denn so langsam aber sicher kehrt, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr Ruhe. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Ich gelobe trotzdem Besserung. ich bedanke mich bei den Shownotes fürs Mitschreiben. Würde mich freuen, wenn sich aus der Hörerschaft mehr Leute finden würden, die bei den Shownotes mitmachen, auch für andere Podcasts. Denn die Shownotes sind das, was unsere Sendungen letztlich dann auch textbasiert durchsuchbar macht. Ich danke dir fürs Mitmachen, Alexandra.
Sehr gerne. Ich danke den Zuhörern. Auch ich bedanke mich sehr bei den Shownotes-Schreibern, denn ich lese die Shownotes total gerne. Und wenn sie dann auch noch gelungen sind, könnte ich einfach dahin schmelzen vor Glück.
Wir sind die Vrindheit und danken euch für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.